Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Cinematic Smash Brothers. Wir sind heute bei Ausgabe 5 bereits angelangt. Und in dieser Ausgabe habe ich wieder drei fulminante Gäste eingeladen. Doch bevor ich diese drei fulminanten Gäste vorstelle, möchte ich erstmal ein paar Sachen von der Agenda ablesen, die sich ein paar Neuerungen verschrieben haben. Und zwar, erstens wurde hier öfter mal im Podcast gefragt, wie das denn eigentlich ist mit Preisen und ob man die gewinnen kann und was eigentlich jetzt diese Punkteverteilung, die ich hier immer so mache, überhaupt so bringt. Und da habe ich mir jetzt was ausgedacht, ja. Und zwar läuft es ab jetzt so, dass man für den Platz, den jeder Kandidat hier in seiner in der Sendung macht, einen gewissen Punkt bekommt. Ja, für den dritten Platz gibt es einen Punkt, für den zweiten Platz zwei Punkte und für den ersten Platz gibt es drei Punkte. Das Ganze halte ich dann in einer Tabelle über das ganze Jahr fest und würde mich sehr freuen, wenn wir dann am Ende des Jahres ein großes Finale mit allen Gästen machen. Das wäre sozusagen mein Langspiel, mein langes Ziel auf lange Sicht. Und das ist die erste Neuerung, die es hier geben wird. Also selbst für die Teilnahme gibt es schon mal einen Punkt. Das ist doch schon mal gut, oder?
Es gibt nur Gewinner hier in dieser
Wow.
Sendung.
Wow,
nur Gewinner.
Der Wahnsinn.
Das zweite ist, dass es die Cinematic Smash Brothers jetzt auch bei Patreon gibt. Und zwar unter patreon.com/cinematicsmashbrothers. Und ich mich da immer sehr freue, wenn man da ein bisschen was in die Kaffeekasse schmeißt. Das soll vor allem dafür dienen, dass ich so ein paar technische Kosten abdecken kann. Oder
dass der Pokal am Ende des Jahres noch ein bisschen größer werden kann.
Gold, ich möchte einen aus purem Gold.
Schokolade, ich möchte eine Schokolade.
Am Ende des Jahres ein bisschen größer werden kann, richtig. Und es
ich habe sogar
schon zwei kleine Spendungen bekommen. Und zwar einmal von Benjamin Rapp und von Giant Ferrari Stefan, von dem wir zum Beispiel auch schon mal Fragen hier diskutiert haben.
Das schöne Grüße an dieser Stelle.
Ja, schöne Grüße an euch beiden und vielen lieben Dank. Genau, wenn man uns bei Patreon unterstützen möchte, kann man das gerne tun. Ansonsten freue ich mich oder freuen wir uns auch immer so über Feedback. Könnt ihr an cinematicsmashbrothers.podcast@gmail.com zum Beispiel schicken oder bei Twitter, Facebook, ihr kennt das Ganze. Ich freue mich natürlich auch immer sehr über iTunes-Bewertungen und freue mich natürlich auch immer, wenn man hier Fragen zum Beispiel vorschlägt, die wir hier diskutieren können. Da haben wir diese Woche zum Beispiel auch wieder ein, zwei dabei. Wir haben nämlich diese Woche wieder eine offene Runde seit dem letzten Superhelden-Special und haben zum Beispiel so Fragen hier vor, wie gestern, also wir nehmen hier am 9. März auf und gestern war der Weltfrauentag.
Frauenkampftag.
Oder auch Frauenkampftag. Deshalb haben wir zum Beispiel die Frage nach dem besten weiblichen Rollenvorbild in der Filmwelt. Dann suchen wir nach einem sehr guten Film mit einer leider wahnsinnig dämlichen Prämisse. Oder wir wollen versuchen, Filme, die nie produziert wurden, aber mal geplant wurden, neues Leben einzuhauchen, ja. Dieses und viel mehr haben wir in dieser Sendung vor und genau dafür habe ich wieder drei wirklich fulminante und wunderschöne Gäste, die ihr leider nicht sehen könnt, aber ich sage es euch und es ist wieder einmal zu meiner Linken, zum dritten Mal dabei, Christian Steiner von den Serien-Junkies.
So weit ist es noch nicht gekommen, Henning.
Von der Second Unit.
Ich guck doch keine Serie, Henning. Ich würde da sitzen und würde über so Breaking Bad reden nach 5 Jahren. Aber
das soll ganz gut sein, habe ich
gehört. Ja, habe ich auch gehört. Ich muss da noch reingucken.
Genau, hallo Christian.
Hallo.
Ich war Montag übrigens bei Christian auch in der Second Unit zu Gast und wir haben ein bisschen über Logan gequatscht.
Das war ja quasi letzte Woche.
Ja, Zwenka.
Ja, aber das war genau. Sehr schön. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle.
Gerne.
Darf ich schon eine Frage stellen?
Ja.
Gibt's die Tabelle auch online?
Ah, die Tabelle, ja, ich muss mal gucken, wie ich das so handhabe. Ja,
es gibt jetzt Internet.
Ich glaube, ich werde es machen, die ist im Videotext auf Seite 240.
Finde ich gut, willst du nicht als Google-Doc machen, dann kann er selbst reinschreiben.
Naja, stimmt. Ich frage Anna nämlich, hat 15 Punkte, obwohl sie nur einmal teilgenommen hat. Wie kann das
sein? Ich frage gar nicht mal für mich, weil ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die jetzt gerade zuhören, sagen, oh, das klingt ja sehr, sehr spannend, was sich der Henning da so bundesligamäßig ausdenkt.
Du bist sehr selbstlos, Christian, sehr selbstlos.
Nicht, so. Dass Christian sich selber besser einordnen möchte.
Nein.
Das wäre ein positiver Nebeneffekt, das kann man ja.
Gute Frage, notiere ich mir mal. Aber wir haben natürlich auch einen zweiten Gast und es ist eine zweite Gästin. Es ist wieder einmal unsere Cinematic Smash Sister. Leider bisher immer noch die einzige. Ne? Ja. Also wenn da draußen immer noch Frauen sind, die sich in Filmen auskennen und hier mitdiskutieren wollen, dann meldet euch bei uns. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist.
Und hallo, ich arbeite auch wirklich bei den Serien.
Ich dachte, du machst diesen Podcast Seele. Second Unit oder so, aber das ist
echt, kann ich da mal mitmachen?
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, hallo.
Genau, und an der dritten Stelle freue ich mich ganz besonders, haben wir unseren ersten Satellitengast, jemand, der mal nicht aus Berlin kommt.
Internationale Gäste.
Wir sind ganz aufgeregt.
Interregionale Gäste. und zwar ist das, jetzt habe ich den Nachnamen vergessen, es tut mir wahnsinnig leid. Ich muss kurz nachdenken.
Meinen hast du auch vergessen, aber ich will auch nicht, dass er gesagt wird.
Ja, Thomas Laufersweiler von Schöner Denken. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Thomas.
Danke, danke. Du hast mich extra einfliegen lassen. Finde ich super, wenn ich aus dem kleinen Mainz mal rauskomme, ja, wo wir jeden Mittwoch in der Kälte jetzt im Winter vor dem Kino stehen und nach dem Film reden. Jetzt sind wir mal hier in der großen Stadt. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Und nach dieser wunderschönen Vorstellung meiner wunderschönen Kandidaten, ich merke schon, ich sage heute oft sehr oft wunderschön und es liegt, glaube ich,
weil
vor allem
es wahr ist.
An dem Gastspiel von Schöner Denken, Thomas. Und deshalb denke ich mir, fangen wir doch einfach an. Wie gesagt, ich war letzte Woche bei Christian wegen des Films Logan und auch wir haben letztes Mal unser Superhelden-Special.
Vor zwei Wochen?
Podcast-Zeitreise-Geschichte finde ich kompliziert.
Ich halte es immer wie bei den X-Men. Zukunft ist Vergangenheit.
Days of Future Past ist
das. Also wir haben unsere letzte Sendung auch diesem Film gewidmet und vor allem aus einer Superhelden-Richtung. Und jetzt, wo wir wieder eine normale Sendung haben, können wir auch mal andere Aspekte aufgreifen. Und deshalb war meine Frage an euch. Ausgehend von Logan, welches ist das beste Filmduo bestehend aus einem Kind und einem Erwachsenen? Und Christian fängt an.
Mist. Also ich muss dazu sagen, wie so häufig, wie auch in der letzten Runde und ich glaube auch die ein oder andere Antwort später noch, es ist folgendermaßen. Meistens kommen die Antworten zu mir und ich habe dann das Problem, irgendwie eine Begründung zu finden.
Ich verstehe das sehr gut.
Und deswegen weiß ich nicht, ob also es geht ja hier nicht darum, dass die Begründung jetzt irgendwie die Punkte, sondern die Argumentation. Deswegen versuche ich es einfach mal. Mhm. Ich habe mir gedacht, dass das beste Duo bestehend aus einem Kind und einem Erwachsenen Elliot und E.T. sind. In der Hoffnung, dass E.T. auch wirklich erwachsen ist. Aber ich habe in meiner Recherche herausgefunden, dass er kein Geschlecht hat. Also glaube ich auch nicht, dass man irgendwie jetzt ein Alter oder sowas zuordnen könnte. Deswegen gehen wir einfach mal jetzt davon aus, E.T. ist ein Erwachsener. So. Und das ist folgendermaßen begründet, denn ich habe mir nicht viel dabei gedacht, aber ich glaube, dass es darum gehen sollte, dass in diesem Duo, in dieser Beantwortung, die Kinder irgendwas von den Erwachsenen lernen sollten. Also, dass es da irgendwie einen positiven Einfluss geben sollte. Ich glaube, du spielst ja auch noch so ein bisschen auf die Geschichte in Logan irgendwie an. Ob es jetzt nun eine Beschützerrolle ist oder eine Lehrmeisterrolle oder irgendwie vielleicht auch eine Mischung aus beiden. Und ich glaube, deswegen ist es E.T. und es ist Elliot, weil E.T. ja von außen hinzukommt und Elliot ja irgendwie auch eine Menge über das Kindsein und vielleicht auch so ein bisschen über das Erwachsenwerden beibringt, ja, Verabschiedung, Freundschaft, das sind ja alles sehr, sehr wichtige Themen und ich hoffe, dass es Bonuspunkte dafür gibt, dass es halt eben mal kein menschlicher Erwachsener und kein menschliches oder rein menschliches Duo ist und deswegen ist es Elliot und E.T.
Wir schauen mal, Anne.
Ja, gut.
Ja, ich habe mich für Leon der Profi entschieden, für diesen Film. Und zwar das Paar Leon und Mathilda, gespielt von Jean Reno und Natalie Portman. Den Film, ich weiß nicht, der ist mir auch sofort zugeflogen. Den habe ich schon als, Teenager bestimmt ein, zweimal gesehen und fand den super faszinierend. Warum denke ich, dass das die beste, coolste Beziehung zwischen einem Erwachsenen und einem Kind ist? Zum einen, weil die Beziehung sehr vielschichtig ist, sie ist irgendwie nicht greifbar, ist es wir haben keine Familie und suchen uns Beziehung. Dann gibt es noch eine zweite Ebene, und zwar, dass auch eine romantische Liebesbeziehung von Mathildas Seite, die übrigens 12 Jahre ist, dazukommt. Das ist einfach super spannend, interessant, dass eben nicht diese Vater-Erziehungsfigur und gleichzeitig Person ist. Ja, außerdem finde ich eben, weil du jetzt gerade auch sagtest, Christian, dass eben es diese Erwachsenen-Kind Distanz quasi gibt. Bei Leon der Profi finde ich tatsächlich, dass es besonders cool ist, dass sie trotzdem ein ebenbürtiges Verhältnis trotz Altersunterschied haben. Und zwar sage ich viel M, ich grub mich noch ein. Genau, und zwar hat die 12-jährige Mathilda Leon genauso etwas anzubieten wie Leon Mathilda. Genau, das finde ich auch toll. Eben zum einen die Ausbildung zur Killerin und zum anderen genau die Ausbildung im Lesen und Schreiben für Leon. Ja, damit würde ich erstmal das.
Thomas.
Ja, also ich habe Hush Puppy und Wink aus dem Film Beasts of the Southern Wild. Das ist ein sehr trauriger, ergreifender, magischer Film. Es geht um Louisiana, wo sie in einem Gebiet leben, nennt sich Bathtube, wo ganz, ganz arme Leute leben und wo dann ein riesiges Unwetter kommt und alles zu riesige Flut alles wegnehmen soll. Das ist das Setting, sehr existenziell, wo dann die Tochter und der Vater praktisch im Fokus stehen. Und der Vater wird sterben, er ist sehr, sehr krank. Der ist also praktisch dabei, praktisch die Welt zu verlassen. Und sie ist 5, 6 Jahre alt, sie ist also praktisch dabei, die Welt zu betreten. Und das sind zwei völlig verschiedene Perspektiven auf die Welt. Wir sehen das alles durch Hushpuppies Augen und für sie vermischen sich total die Dinge, die sie erfährt, die bekommen bei ihr eine magische Ebene. Also bei ihr wird aus Klimawandel und irgendwelchen Tieren, von denen sie in der Schule hört, werden dann eben Beasts of the Southern Wild, die man dann auch später sieht. Und das ist eine ganz tolle Perspektive. Es ist auch immer ihre Stimme. Man kriegt das auch immer im Voice-Over mit ihrer Stimme mit. Und in diesem Verhältnis zwischen ihr und ihrem Vater ist so alles drin, was drin sein kann. Also diese Liebe, die Überforderung, die Einsamkeit des Vaters, die Abwesenheit der Mutter, die für beide ein riesiges Problem ist, dieses ganze Elend, die Armut, und das ist alles in diesem Verhältnis drin, den Streit, den sie haben oder wenn sie sich versuchen gegenseitig zu helfen, das spiegelt sich alles, diese ganze Welt spiegelt sich dann in diesem Verhältnis zwischen diesen beiden.
Dann dürft ihr jetzt anfangen zu diskutieren.
Ich würde gerne anfangen. Und zwar, E.T. finde ich eine super lustige Sache, Christian. Ich würde dir auch tatsächlich zustimmen, wenn E.T. nicht so etwas Kindliches und Puppenhaftes hätte. Ich finde tatsächlich, dass die... Also ich würde dir auch zustimmen, dass ich auch glaube, dass E.T. tatsächlich eigentlich erwachsen ist. Ich finde aber, im Film kommt das einfach nicht raus. Also ich finde diese... Bis auf, dass er irgendwie für Erdlinge gesehen Zauberkräfte hat... bleibt er ja doch dieses recht kindliche Wesen, was eben genau viel besser in diese Kinderwelt passt als in die Erwachsenenwelt. Deswegen finde ich, passt es nicht so gut zur Frage.
Ich finde es schwierig. E.T. ist bei mir schon so lange her, der hat gar keine Spuren hinterlassen. Gar nicht. Im Gegensatz zu anderen
alten Filmen. Du hast kein Herz.
Ich habe kein Herz wahrscheinlich, ja. Dafür war es so, dass das Mathilda auf mich einen so starken Eindruck hinterlassen hat, dass ich gedacht habe, der verursacht ja eine Raumzeitkrümmung. Also die Präsenz und die Anwesenheit der jungen Natalie Portman, das haut ich ja völlig aus dem Kinosessel. Das ist als Mann noch schlimmer, wenn sie ja als junges Mädchen, das du ja gar nicht so sehen darfst, ein sexuelles Interesse an diesem Mann hat, der diese Beziehung gar nicht haben möchte, da brennt total die Luft. Ich habe auch irgendwann gelesen, dass die Eltern von ihr dabei waren bei den Dreharbeiten und es immer so diskutiert wurde, darf sie da jetzt so rumlaufen und darf sie da bauchfrei rumlaufen und darf sie das sagen und darf sie so aussehen. Da finde ich, brennt total die Luft.
Auf jeden Fall würde ich dir zustimmen. Ich finde aber tatsächlich, was der Film macht, ist, dass er ist irgendwie echt, finde ich. Ich finde, das Milieu stimmt. Ich finde nicht, dass das Mathilda irgendwie, ja, als quasi, sie wirkt nicht wie eine Kinderperson, die sich eine erwachsene Mensch ausgedacht hat, wie eine 12-Jährige, die quasi sich einen 50-jähriger Mann ausgedacht hat, die jetzt auf einen älteren Mann stehen soll und irgendwie sexuelle Gefühle für diese Person haben soll. Ich finde, das wirkt sehr echt. Ich kann mir durchaus vorstellen, auch als Frau, dass sowas vorkommt. Gerade wenn du irgendwie, wie es Mathilda leider auch so ging, Misshandlungen erfahren hast von deinem eigenen Vater. Und ja, natürlich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist was ganz Normales, dass du auch so einen sogenannten Crush haben kannst, auch mit 12, auf einen älteren Mann, dass sich das in einem sehr unheimeligen Milieu natürlich anders ausprägt, glaube ich, ist relativ klar in dem Film.
Aber ich habe noch ein positives Argument für E.T., finde ich.
Danke.
Das nehme ich die
Kinder. Ich nehme es gerne an.
Und zwar, dass Kinder ja Fremdes sehr viel leichter akzeptieren. Und dass das natürlich auch eine sehr starke Metapher ist, dass während die Erwachsenen schon am Rad drehen und mehr oder weniger das außerirdische Lebewesen schlachten wollen, wie auch immer, dass die Kinder diejenigen sind, die den Fremden da aufnehmen und schützen. Ja. Und das ist ja, wir haben es ja genug jetzt mit Fremden, die hier Hilfe und Schutz suchen, zu tun. Und das ist eigentlich nur sehr wohltuend, sich nochmal dran zu erinnern, dass die Kinder die sind, die den Schutz gewähren.
Das wäre eigentlich auch noch mein Gegenargument gewesen, gerade zu dem Thema E.T. Sei kein Erwachsener, weil er ja besser in die Kinderwelt reinpassen würde. Dann würde ich einfach nur sagen, ja, das liegt aber daran, weil er ein Außerirdischer ist. Also da bist du auch schon so ein bisschen, ich möchte da nichts unterstellen, ja, aber eine gewisse Xenophobie höre ich da schon heraus, weil nur weil es ein Alien ist, was einfach nicht so kommunizieren kann, wie wir.
Ich habe gesagt, dass der Film das so kommuniziert und auf irgendwie allein schon, ich meine, E.T. ist genauso groß wie Elliot und auch seine kleine Schwester.
Again, du bist und, da sehr...
Ne, ich erzähle aber nur, was ich von dem Film quasi erzählt bekomme und nicht, wie ich es interpretiere. Ich meine, ganz klar möchte ich natürlich im Endeffekt, finde ich, ja, würde ich mir das jetzt neu ausdenken. Ich bräuchte aber ein paar Elemente mehr, um E.T. mehr als Erwachsenen zu sehen. Klar, am Ende kommt das vielleicht noch ein bisschen eher raus, aber ich finde es so über den Film, ja, kreativ, aber... Die Welt ist
ja, ich behalte auch meinen Wolverine-Clown sehr, sehr eingefahren. Das, da gibt es kein leidenschaftliches Plädoyer von mir, da habt ihr schon recht. Aber ich finde, also ich kenne beide nicht. Beide Vorschläge, die ihr jetzt gemacht habt, kenne ich nicht.
Ich kenne deinen Vorschlag leider auch nicht.
Ich kenne aber...
hört sich aber gut an.
Den Vorschlag von Thomas in Ausschnitten zumindest. Also ich habe irgendwie so ein bisschen Making-of-Material neulich mal gesehen zu den Dreharbeiten und habe mich dann auch so ein bisschen mal wieder in Wikipedia verloren. Und war sie nicht sogar für den Oscar nominiert oder bilde ich mir das jetzt gerade nur ein? Also da könnte man ja dann, also bei beiden ist, glaube ich, das Argument, schauspielerische Leistung von Kinderdarstellern, kindlichen Darstellern ist, glaube ich, in beiden Filmen sehr groß, aber bei Thomas vielleicht nochmal irgendwie einen Punkt mehr, weil sie halt noch kleiner und vielleicht sogar noch größer spielt.
Also, da würde ich gerne noch... Oh, Entschuldigung, Thomas.
Ja, sie hat einen total unaussprechlichen Namen. Und zwar Kuvenzane Wallace, würde ich jetzt mal sagen. Wahrscheinlich wird es völlig anders ausgesprochen. Und sie ist... ich weiß nicht, ob wir sie jemals wieder auf der Leinwand sehen und ob sie als älteres Mädchen oder als Frau irgendwann nochmal diese Intensität bringen kann. Aber das, was sie da in dem Film auf der Leinwand macht, das haut dich völlig weg. Und da hast du nie mehr... Du kommst sofort raus. Also obwohl in diesem Film Dinge passieren, die nicht passieren können, verlierst du sofort das Gefühl, dass du im Kino sitzt und dass du einen Film siehst.
Eine Sache würde ich gerne noch sagen, und zwar das, was Mathilda vielleicht schon an frühzeitigem Erwachsenwerden hat, als erwachsene Person im Körper einer Zwölfjährigen oder im Geist einer Zwölfjährigen, hat Leon im Gegensatz dazu nämlich nicht und ist eher in seinem Erwachsensein sehr unreif und sehr kindlich. Und ich finde, das gerade macht das ganze Ding einfach super spannend.
Man fragt sich manchmal, wer ist eigentlich ihr das total. Kind und wer ist der Erwachsene?
Ja. Und die Pflanze. Ich weiß, das tut nichts zur Sache, aber die Pflanze.
Darf ich noch was zur Verteidigung meiner eigenen Wahl noch sagen? Bitte. Also Coming of Age ist das ja auch hier bei Beasts of the Southern Wild, nur ist die Situation viel, viel ernster. Weil normalerweise hast du Coming of Age irgendwie mit 14, 15, 16 oder so, je nachdem.
Ja, mit 28 oder so. Was war das bei Garden State? Da war es doch, glaube ich, auch irgendwie...
Ja, das ist, glaube ich, so in unserem Alter.
Ja. Die Spanne kann man sehr breit aufziehen. Von 5 bis 28 ist, glaube ich, alles möglich. Ja.
Das heißt, ich bin mit 30 off-coming
age. Du bist jetzt age, ja.
Okay, cool.
Und Beasts of the Southern Wild, Hush Puppy, ist so in der frühesten Situation, in der das passieren kann. Und zwar, weil der Vater sterben wird. Ja? Du darfst niemanden fragen, der früh seinen Vater verloren hat, was das für den Rest des Lebens bedeutet. Im Film spürt man das aber so ein bisschen. Und das ist so Coming of Age durch das Schicksal. Ja, und es ist so total ergreifend, er muss sie ja loslassen. Er muss diese Beziehung ja sozusagen beenden, weil er weiß, dass er sterben wird. Und man versteht dann auch, was diese Biester, diese Monster, sind so Monster-Auerochsen, was die dann bedeuten. Sie schickt nämlich dann diese Monster weg. Und was sie wegschickt, ist halt ihre Angst davor, jetzt ihr Leben selbst zu leben. Und das, finde ich, ist Gänsehaut, wenn ich es jetzt nochmal sage.
Aber meinst du nicht, dass Mathilda eine ähnliche Vorgeschichte hatte? Und auch wenn der Vater nicht gestorben ist, überhaupt keinen Vater zu haben in einer perfekten Vaterfigur, wie man sie sich vorstellt, ist nicht im Film, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ihre Origin-Story.
Ist in deinem Kopf auf jeden Fall.
In meinem Kopf, und mein Kopf hat recht.
Ich würde die erste Runde schon beenden, weil es für mich relativ klar ist. Christian war, ja, es war...
Ich hätte doch die beiden nur Sixth Sense nehmen sollen, wa?
Warum? Musst du mich jetzt nicht fragen.
Ja, ach, das mit, ich sehe tote Menschen.
Ja. Ah. Das war meine zweite Idee.
Aber hatte ich noch auf VHS-Kassette übrigens. Ich habe schlechte Filme auf VHS.
Ich habe den Titel nicht gehört. Welcher war
es? Sixth Sense. The Sixth Sense. Das ist niemals
aufgeregt. Habe ich drüber nachgedacht.
Interessant. Echt? Ja, ich dachte ja auch, dass er schon gepickt ist.
Sorry, aber Christian hat sich von vornherein schon so ein bisschen als defizitär verkauft. Und das wurde ihm auch vor allem von Anne, dann während Thomas ihm sogar noch...
Anne war so gemein.
Und dann Thomas zur Seite gestanden.
Thomas, du solltest öfter kommen. Das macht sehr viel Spaß mit dir.
Echt?
Aber nichtsdestotrotz war es vor allem die kindliche Seite, die man natürlich mit diesem Alien-Dasein begründen kann. Aber für die Frage, welches ist das beste Filmduo, besteht aus einem Kind und einem Erwachsenen, war der Film nicht so ganz passend. Bei Thomas hattest du eine sehr gute Beziehung und du hast auch sehr gut dargelegt, was die ausmacht. Nichtsdestotrotz fand ich, im Gegensatz zu Anne, hast du dich ein bisschen zu sehr auf die Qualitäten des Films als auf die Qualitäten dieser Beziehung gestützt. Ich fand, die waren wirklich sehr nah beieinander und deshalb geht die erste Runde an Anne und das lag für mich an diesem Argument, dass diese Beziehung auf Augenhöhe stattfindet und dass du so eine Art gespiegelte Beziehung hast, dass was der eine nicht kann, bringt ihn der andere bei und was der andere so, also dass du diesen doppelten Lerneffekt hast und dann noch diese mehrdeutige Beziehung zwischen Vater-Kind-Figur und sexuellem Boden so. Ich habe es glaube ich auch gelesen übrigens mit den Eltern, die haben sich glaube ich auch sehr dafür eingesetzt, dass sie zum Beispiel mit dem Rauchen in der Handlung aufhört. Das war zum Beispiel auch nicht. Das fand stimmt. Ich eigentlich auch ganz witzig. Ja. Deshalb kann ich mir das gut vorstellen, das was du gesagt hast, Thomas.
Ja.
Genau. Ich freue mich ganz
damit
kindlich
geht die
darüber.
Erste Runde an Anne, wie ich mit der Perle hier fest.
Salomonisches Urteil.
Damit kommen wir zur zweiten Runde und die habe ich ja schon angedeutet. Anne, unsere Cinematic Smash Sister, darf auch anfangen und du warst zum Beispiel, glaube ich, gestern relativ aktiv am Weltfrauentag.
Ja, natürlich, wie jedes Jahr.
Demonstrieren und wir wollen uns mal dieser Frage auch widmen, weil ich habe das Gefühl, das ist auch eine Frage, die gerade in Filmdiskussionen relativ häufig oder eine Diskussion, die sehr häufig angeführt wird. Und ich habe mich gefragt, wenn man sich jetzt das aussuchen musste, wer ist denn die stärkste Filmfigur? Also welche Filmfigur ist das beste weibliche Rollenvorbild? Einfach mal sozusagen, um mal überhaupt festzulegen, was ist das eigentlich? Und Anne fängt an.
Genau. Ich habe mich sehr gefreut über diese Frage, finde sie aber natürlich auch unglaublich schwierig. Genau, deswegen habe ich für mich so ein paar Vorkategorien festgelegt. Und zwar, was sollte ein weibliches, starkes Role Model können? Ich habe mir gedacht, okay, es ist wahrscheinlich, es ist nicht nur wahrscheinlich, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass junge Mädchen und junge Frauen ein gutes Rollenbild bekommen. Gerade bei Mädchen ist das wichtig. Das heißt nicht, dass es für erwachsene Frauen nicht der Fall ist. Da gibt es auch ganz, ganz tolle Beispiele. Genau, aber ich wollte mich jetzt einfach mal eher Richtung Mädchen und junge Frauen konzentrieren. Und zwar habe ich mich entschieden, Trommelwirbel, für Anna aus Frozen. Ja, genau. Wir kennen ja alle den großen Elsa-Hype, dass sie sich eben quasi... Oh, da hat... Du kämpfst gegen eine Meisterin hier gerade, weil Thomas hat mir seine Brille schon in den Sand geworfen. Genau, also warum habe ich mich überhaupt für Frozen entschieden? Warum habe ich mich nicht für Elsa entschieden, die ja schon immer als sehr gute Role Model, feministische Disney-Figur gezeigt wird? Aus diesem Grund. Und zwar, also erstmal, ich finde, die Figur ist sowohl für ein jüngeres Publikum als auch für Erwachsene geeignet. Das ist ein Familienfilm. Disney ist nun mal die größte Baustelle für junge Menschen, für Kinder, die einfach quasi dadurch einen Einstieg in Kino bekommen. Deswegen muss da auch was passieren. Genau, Anna fängt als Person so an, also als Frau, dass sie eigentlich sehr alten Klischees folgen will. Sie will tanzen, sie will sich unbedingt verloben und dann heiraten. Also das, was alle anderen Disney-Prinzessinnen, nennt man sie ja immer tun. So, wenn man sich den Film aber dann zu Ende anschaut, merkt man, Anna emanzipiert sich sehr von diesem alten Disney-Klischee. Und verkörpert für mich dann dadurch eigentlich auch tatsächlich so eine Loslösung von dem alten Disney-Konzept, eben Frauen und Mädchen so darzustellen. Genau, was sie noch dazu zeigt, ist, dass das auch gar nicht unbedingt so tragisch sein muss wie bei Elsa, sondern auch heiter sein kann. Ich meine, sie will einen Schneemann bauen, sie will irgendwie tanzen, was toll ist. Sie ist eine super windstarke Figur. Es ist Winter, ihre Schwester hat den verursacht, sie hat Zauberkräfte, friert nicht. Was macht sie? Sie kauft sich Wintersachen. Supergeil. Sie macht das einfach. Genau, Und auch wenn sie alle Möglichkeiten hat, diese ganzen weiblich stereotypischen Klischees zu verfolgen, die gerade in Disney und auch manchen anderen Kinderfilmen verfolgt werden, tut sie es nicht und emanzipiert sich davon. Und ja, am Ende steht sie zu ihrer Sister, yo. Genau, Ende. Darf ich jetzt die anderen 10 noch sagen?
Anne wollte übrigens 10 Antworten.
Also ich habe Henning auch ein bisschen genervt. So, ist sie schon vergeben? Ist sie schon vergeben? Ist sie schon vergeben? Ja.
Die täten mich aber dann gleich am Abschluss noch interessieren, die Antworten.
Ja, sage ich dir gerne.
Thomas ist
dran. Ich darf gar noch nicht darauf nee, genau, antworten. Ich muss erst, okay, das muss ich jetzt alles runterschlucken und nenne das Rollenmodell, das beste weibliche Rollenvorbild ist natürlich Ellen Ripley. Das ist deswegen das stärkste weibliche Rollenvorbild, weil es so stark ist, dass es auch ein männliches Rollenvorbild ist und dass sie alle Fragen von Weiblichkeit und Männlichkeit völlig hinter sich lässt. Interessanterweise hat Dan O'Bannon auch das Drehbuch so geschrieben, dass es nur Nachnamen gab und dass er nie festgelegt hat, welche Rolle ein Mann und welche Rolle eine Frau ist. Natürlich haben die Drehbuchautoren, die es dann weitergearbeitet haben und Ridley Scott, dann erstmal nur Männer besetzt und hat Paul Newman abgesagt. Aber ich schweife schon wieder ab. Auf jeden Fall haben sie dann Sigourney Weaver gefunden und das war natürlich ein totaler Glücksfall. Und was ist das Tolle an ihr? Erstmal, was sie nicht ist. Ja, sie ist nicht eine von diesen bauchfreien, halbnackten, super auf sexualisierten Kampfsport-Amazonen, die da wie eine Gymnastikerin da durch die Filme rumspringt und mit Säbeln oder Schusswaffen hier alle möglichen Dinge veranstaltet. Nein, sie ist einfach ein vernünftiger Mensch und sie besiegt das furchterregendste Monster, das es bislang überhaupt auf der Leinwand gab, nur mit ihrer Intelligenz im richtigen Moment mit also dass sie in der Lage war, sagen wir mal, Mut da zu zeigen, wo andere eher dann leichtsinnig sind und dass sie eben also ich werde das nie vergessen, dass als der Erste befallen ist und sie pocht auf die Quarantänevorschriften. Und stell dich mal vor, wie der Film weitergegangen wäre, wenn sie sich hätte durchsetzen können und dieser Drecksadroid nicht die Luke geöffnet hätte. Es hätte genau einen Toten gegeben. Ja? Nach Ablauf der Quarantänefrist wären die anderen reingekommen, es hätten einen Toten gegeben, eine Warnung vor diesem Planeten und das wäre es gewesen, ja, wenn sie sich mit ihrer Intelligenz durchgesetzt hätte. Und das hängt natürlich sehr, sehr stark an Sigourney Weaver, die eine Figur geschaffen hat, von der sie selbst sagt, die viel stärker ist als sie selbst. Und man hat absolutes Vertrauen zu Sigourney Weaver. Ich fand das auch in Aliens sehr stark, dass sie sich sehr zurückhält, dann lässt sie sich die Waffe erklären und am Ende ist sie wieder diejenige, die alle Entscheidungen trifft, ja. Sie übernimmt auch die Verantwortung in dem Moment, wo es sein muss, ja. Und das ist eben, wie im Idealfall Frauen sein sollen, selbst die Verantwortung übernehmen, ja, die Testosteronsäcke nach Hause schicken, wenn sie wieder Scheiße bauen. Und letztlich ist es aber auch eine Aufforderung an die Männer, ja, auch vernünftig zu sein und die Testosteronsäcke nach Hause zu schicken, ja. Auch da gibt's ja solche und solche. Also sie ist so ein starkes Vorbild, dass sie auf jeden Fall schon das alles hinter sich lässt, ob sie nur noch ein weibliches Rollenvorbild ist oder nicht. Sie hat mich auch erinnert an, als wäre sie die Tochter von der Wissenschaftlerin aus Andromeda Strain. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, der ist Anfang der 70er gemacht und da gibt's eine Wissenschaftlerin, die ist super, super cool, super, super klug und auch eine Frau, die man so gar nicht erwarten würde in so einem Film und die ist nur ein bisschen älter, ein bisschen pummeliger und Sigourney Weaver ist die attraktive Version. In dem ganzen Film ist es ja auch so, dass sie nur ein einziges Mal was von ihrem unglaublichen Sexappeal zeigen darf. Nämlich also tödliche Gefahr in der Narzissus in dieser in diesem Rettungsboot gibt, wo sie sich praktisch fast ausziehen muss, um in diesen Raumanzug zu, was ja eine unglaublich erotische Szene ist, in dem Moment, wo man sich gar keine erotischen Gefühle zutrauen möchte oder da gar nicht dran denken möchte, weil mit diesem Stroboskop und das Monster, man hat ja total Angst und die Musik und man ist ja total fixen alle und dann läuft ja auch noch mit diesen Unterhosen darum. Aber ansonsten ist sie ja, sie hat Sexualität überhaupt nicht nötig, um unglaublich attraktiv zu sein.
Christian.
Ich war auch mit dieser Frage ein bisschen überfordert, aus mehreren Gründen. Also ich finde es einfach schwierig, aus der männlichen Perspektive wissen zu können, was denn ein weibliches Rollenvorbild eigentlich ist und wie es aussieht.
So.
Deshalb habe ich die Frage einfach mal ein bisschen umgebogen und habe einfach mal gesagt, was ist denn eine richtig schöne Heldin? Ja, welche Heldin gefällt mir gut? Und an dieser Stelle sehr, sehr viele Grüße an Miriam Seifert, die tatsächlich eine kleine Heldin von mir ist, weil sie mir nämlich diese Heldin näher gebracht hat, und das ist Katniss aus den Hunger Games. Bei uns drüben in der Second Unit haben wir uns da sehr intensiv mit beschäftigt, und ich bin da auch sehr unwissend rein in diese Filmreihe und habe auch gesagt, naja, das ist doch irgendwie alles nur ein bisschen Quatschkram und Battle Royale für Arme und was soll das denn? Und dann habe ich mal genauer hingeguckt, und das ist schon sehr, sehr geil, was da passiert. Also Katniss ist erstmal irgendwie auch so dieses klassische, da wird ein Mädchen in so eine Jungsrolle irgendwie geworfen, nämlich Bogen schießen und im Mittelpunkt stehen und die Welt retten und eine Revolution anzetteln und das vermeintlich Bekannte irgendwie nochmal in weiblicher Perspektive durchzuspielen. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich ganz anders. Denn sie ist anders als die männlichen Helden, die irgendwie auch ohne Cape und Anzug in der Regel Superhelden sind und einfach immer nur One-Liner drauf haben und alles ist cool und am Ende ist die Welt wirklich gerettet, leidet sie drunter. Sie hat erstmal eigentlich gar keinen Bock, Heldin zu sein, sondern sie ist nicht cool, weil sie Heldin ist, sondern sie ist Heldin, weil sie Werte vertritt. Und erstmal diese Werte, erstmal dieser Schutzmechanismus ihrer Schwester gegenüber, aber eigentlich auch so diese Abwehrhaltung, diese Anti-Haltung gegenüber dem System, das zieht sie erstmal in diese Rolle, in die sie eigentlich gar nicht rein will. Das gibt schon mal einen dicken Pluspunkt. So, dann leidet sie halt drunter, innerhalb der Filme, innerhalb der Reihe. Also posttraumatischer Stress ist da ein ganz wichtiges Thema, was bei Helden sonst auch nie der Fall ist, weil die Männer ja eigentlich immer zu cool sind und an denen perlt ja alles ab, aber an ihr eben nicht. Sie trägt ihre Päckchen und sie verarbeitet das alles und sie wird dann irgendwie zu so einem Symbol dieser Revolution, sie wird da so reingedrängt und sie muss da irgendwie auch propagandamäßig durch die Revolution stolpern. Und das Tolle ist, dass sie da irgendwie auch gar keinen Bock drauf hat und vor allen Dingen auch da wieder keinen Bock auf eine Rolle hat, die ihr von außen vorgegeben wird, sondern auch da die Welt so umbiegt, wie sie sich das für richtig empfindet. Und zwar bleibt sie bei sich, sie bleibt natürlich. Und auch eben ganz, ganz toll, der erste Film, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, da ging es für mich eben viel mehr darum, dass es eigentlich so eine Art Analogie Coming-of-Age-Pubertät in Wirklichkeit ist, nämlich wie man aus der Kind-jugendlichen Perspektive in eine Welt der Erwachsenen geworfen wird, und diese Welt macht ja gar keinen Sinn. Und genauso macht es für Katniss halt überhaupt keinen Sinn, als diese Heldin und Protagonistin da in diese Spiele geworfen zu werden, komische Kostüme zu tragen, die sie gar nicht tragen will, und da irgendwelche Rollen zu erfüllen, die sie gar nicht erfüllen will. Aber, und das ist eben das Tolle immer wieder bei ihr, sie ist eine Heldin, obwohl sie es eigentlich gar nicht sein will, aber sie ist es halt aus sich selbst heraus. Also das ist nicht von außen irgendwie, dass da irgendwie der Mentor kommt und sagt, hast du gut gemacht, Katniss, du bist jetzt die Heldin, sondern das ergibt sich bei ihr irgendwie so zwangsläufig, weil sie einfach immer wieder ihre Werte vertritt und bei sich bleibt und sich nicht umbiegen lässt, obwohl das ganz viele von ihr wollen. Und das ist total cool, das ist total super. Die Filme sind auch nicht perfekt, und da kann man vielleicht auch sagen, irgendwie als Rollenmodell die Nummer da mit der Dreiecksbeziehung und nimmt sie jetzt irgendwie Team Edward oder wie der andere auch heißt, ich habe keine Ahnung. Aber so die Geschichte fand ich jetzt halt nicht so geil.
Peter!
Ja, Peter und keine Ahnung, die Vampire und die Zumpen, das ist auch anders. Egal, aber du weißt, was ich meine. Also diese Geschichte fand ich jetzt auch nicht so spannend, aber sie ist auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Heldin, ein richtig guter Heldentypus, der nicht unbedingt mein Favorit ist, was Helden angeht, aber sehr, sehr wichtig ist für Heldenkanon und Heldenkonzepte und auch, glaube ich, für eine moderne Darstellung von Helden.
Und Heldinnen.
Heldinnen, ja. Danke.
Dann bitteschön.
Zwei Drittel der Sachen, die du jetzt über Katniss Everdeen, die tatsächlich unglaublich beeindruckend ist, erzählt hast, hättest du genauso gut auch über Alan Ripley sagen können. Und das ist kein Zufall, weil es gibt keine Katniss Everdeen ohne Alan Ripley. Und du bringst mich da eigentlich auf den Gedanken, woran diese ganzen neuen Alien-Filme kranken, dass sie niemand gefunden haben, der die Kraft von Sigourney Weaver hat. Und ich habe gerade das Bild vor mir, wie in 5 bis 10 Jahren Jennifer Lawrence in einer neu aufgelegten Alien-Reihe, die von Denis Villeneuve nach Drehbüchern von Joss Whedon umgesetzt werden und eine ordentliche Arschtreterei bei den Aliens stattfindet.
Das ist keine Pitchrunde, aber ich finde sehr geil, was du gerade machst.
Ja, also um aber auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen, ja, Katniss Everdeen ist eine ganz, ganz starke Heldin. Aber das Einzige, was man ihr vorwerfen kann, dass sie auf den Schultern von Ellen Ripley steht.
Da möchte ich gleich mal eingrätschen. Und zwar stimme ich dir da überhaupt nicht zu. Ich finde auch, Katniss ist eine wahnsinnig starke Rollenfigur, um die es ja geht. Ich mag Alien super gern. Ich bin ein Sci-Fi-Nerd, aber Ellen Ripley ist eine starke Frau, ist für mich aber kein besonders gutes Rollenvorbild. Wie du es eigentlich schon selber gesagt hast mit deiner erotischen Szene, die du angedeutet hast, genau da siehst du, dass männerdominiertes Sci-Fi gerade in den 90er Jahren, was ist daran, warum läuft in der Unterhose rum? Was soll da für mich Vorbildfunktion sein? Warum machen die Männer hinter der Kamera das überhaupt und was wollen sie mir damit zeigen?
Das sind zwei Minuten von 113.
Aber das allein reicht schon, um das abzuschwächen. Dann hast du Ellen Ripley, da hast du eine Muttertrope drin, auch in den anderen Alien-Filmen. Das ist irgendwie, sie wird dann gemerged mit diesem Alien und sie ist plötzlich Mutter. Warum auch immer, ich meine, das ist ja klar, weil Frauen können ja auch Mutter sein. Dann, wie du am Anfang auch gesagt hast, zum Glück haben sie Sigourney Weaver gefunden, eigentlich sollte es von einem Mann besetzt werden. Es ist nicht unbedingt eine gute Frauenvorbild oder Frauenfigur an sich, nur weil sie männlich spielt oder weil sie kein Geschlecht haben soll. Es gibt auch tatsächlich eine Trope, und die wird in dem Film leider auch bedient, von der Frau, die eben in diese Männerrolle fällt und dadurch auch tatsächlich sexy wird oder sexy sein soll für Männer. Also ich finde, da gibt's einfach viel mehr Probleme, als dass es ein gutes Rollenvorbild geben würde für Frauen. Genau.
Ich finde das ein bisschen schwierig vor dem Hintergrund, was du als Vorbild genannt hast. Ich dachte, als ich mir das angeschaut habe, Frozen, was meine Frau gesagt hat, wenn wir den Film geschaut haben, was für eine Kackscheiße. Also, dass sie als Frau das eben genau gar nicht so empfunden hat, wie du das empfunden hast, sondern dass sie gedacht hat, okay, sie hat den allerersten Depp genommen oder sich in den verliebt, der ihr schöne Augen gemacht hat, der natürlich dann, wir dürfen ja hier spoilern, sich auch als Volldepp beziehungsweise als Bösewicht erweist. Also da muss ich schon sehr genau zuhören und sehr genau versuchen, in deine Erklärung mich reinzudenken, um sie überhaupt als Heldin wahrzunehmen.
Ja, aber sie emanzipiert sich über zwei Männer, einen Bösen und einen Guten, in diesem Film und entscheidet sich am Ende eben nicht für den Kerl, sondern für ihre Schwester. Und sie übernimmt der, also sie ist komplett die Heldenreise. Wie gesagt, Elsa sitzt im Schloss und ist auch mega cool. Und aber die Heldenreise, die machen wir mit Orna und dem lustigen Schneemann und dem lustigen Esel und den Typen, dessen Namen ich vergessen habe. Genau. Und ich weiß, es ist natürlich, ich finde es auch ganz interessant übrigens, dass wir ein erwachsenes Rollenvorbild haben, ein Teenie-Vorbild und ein Kindervorbild. Ist eigentlich auch ganz spannend, finde ich, das so mal zu sagen. Also ich finde das ist natürlich eine super vielschichtige Diskussion. Ja.
Ich würde noch zur Verteidigung von Ripley sagen, dass ja eigentlich die Sexualität schon auch im Alien verankert ist. Also das ist kein, ich glaube nicht, dass da nur die lüsternen Männer hinter der Kamera irgendwie gesagt haben, das verkauft sich gut, sondern also wer eben auch die Vorlagen von Giga sich angeschaut hat und ihn mal so reden hört über sein eigenes Monster, so das irgendwie.
Er hat ja zwei Elemente, das phallische Element und das vaginale Element, das ist ja in dieser ganzen Ästhetik die ganze Zeit drin.
Aber als Gegenargument wieder für Ripley würde ich dann tatsächlich schon auch sagen, dass es bei ihr irgendwie ein Typ mit Brüsten ist. So das Argument, finde ich, kann man auch irgendwie bei ihr machen. Das ist also auch da vielleicht wieder das positive Argument. 79, glaube ich, war der erste Film, ne? Oder 78 oder so, 79, Ende 70er. Ich würde nämlich mal sagen, dass der Film in seiner Zeit tatsächlich noch revolutionär war durch dieses Gender-Swapping sozusagen, aber halt in der Gegenwart wieder so extrem abgenutzt ist. Und das wäre vielleicht auch schon wieder dein Argument, ohne Ripley wird's höchstwahrscheinlich keine Kenntnis geben und ganz viele andere nicht, deswegen.
Ich finde, das
geht aber ums Rollenvorbild, ums Rollenvorbild.
Ist aber kein,
das ist eine andere Frage, coole Frauen, Entschuldigung.
Nein, aber es ist kein Typ mit Brüsten. Sie ist das, was eigentlich Frauen viel leichter können als Männer, nämlich Gefühle und Vernunft und das zu tun, was zu tun ist, im richtigen Moment zusammenzubringen und das Richtige zu tun.
Und genau das, was du gerade gesagt hast, dass Frauen Gefühle viel besser können als Männer, genau davon wollen wir doch weg, weil das ist einfach nicht so. Es gibt Männer, die können Gefühle gut, es gibt Frauen, die können Gefühle gut. Zum Beispiel Katniss kann Gefühle überhaupt nicht gut. Und die ist auch eine Frau. Ja.
Ich habe noch eine Ergänzung.
Ja.
Also meine erste Reaktion bei Anna aus Frozen war:
Hä?
Huh? Wer? Ach so, da war ja noch so eine. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so ikonisch in Richtung Rollenvorbild oder Heldin oder was auch immer ist, wenn ich mich schon gar nicht mal an die Figur erinnern kann. Ich habe den Film einmal geguckt, das mag, glaube ich, auch schon ein Jährchen oder so her sein, aber ich hatte sie überhaupt nicht mehr auf der
Pfanne. Aber du bist auch kein sechsjähriges Mädchen, was, glaube ich, einfach großartig
das findet. Das also ist eine Unterstellung, die ich an dieser Stelle scharf zurückweisen möchte.
Du bist Entschuldigung.
Einspruch, ich muss Anne recht geben, Christian ist kein sechsjähriges Mädchen.
Das könnt ihr gar nicht wissen. Ich knall hier gleich mit Türen und gehe auf mein Zimmer.
Wir machen vielleicht noch ein Foto für Twitter und dann können wir das sehen, ne? Ja, und schon wieder haben wir, warum soll, ja.
In meinem Herzen warum? Ist vielleicht auch ein kleines sechsjähriges Mädchen.
Ja, aber es ist auch, oder auch ein sechsjähriger Junge tatsächlich. Ich meine, weil du auch gesagt hast, dass, also ich finde, es geht ja nur darum, dass ich eben, dass gerade junge Mädchen, aber auch Jungs sehen, dass halt irgendwie, keine Ahnung, Mädchen auch was Cooles machen können. Oder dass es auch, keine Ahnung,
ja,
dass
aber
es trotzdem das cool denn? Ist, dass es trotzdem cool ist, irgendwie, keine Ahnung, auf den Ball gehen zu wollen und einen Schneemann bauen zu wollen, aber dass man sich auch für die richtigen Dinge entscheiden kann, sich auch verändern kann. Anna verändert sich de facto mehr als ihre Schwester Elsa, wenn man sich es genau anschaut.
Völlig korrekt. Aber sehen die sechsjährigen Mädchen und Jungs und ETs der Welt nicht einfach nur den coolen Olaf und sagen Schneemann? Nee, und den will ich auf meinen Schuhranzen haben?
Das ist, glaube ich, wirklich nicht so. Ich meine, das ist ja schon ein Riesenhype. Und ich finde es, also auch meine kleine Nichte, die schaut das auch super gern. Und die singt jetzt, seit sie, also singt auch immer die Lieder mit und so. Aber es zeigt ja einfach, da geht's mal nicht um den Prinzen. Es geht eigentlich gar nicht um die Kerle. Ich glaube, darum geht's. Und das ist super wichtig. Ich meine, ich bin halt so ein alter, ich bin wirklich auch Disney-Fan, aber ich muss sagen, ich betrachte das halt immer natürlich auch sehr kritisch. Feministin und Disney-Fan, was macht man da? Aber das schweift ab, sorry.
Ich hab auch noch eine Frage zu Frozen, weil ich habe, glaube ich, die Elsa mehr in meinem Kopf und vor meinen Augen. Und ich habe da auch schon
Hast du auch das Gefühl gehabt, dass sie eigentlich Helene Fischer ist?
Da sind jetzt gerade ein paar Synapsen bei mir durchgebrannt. Nee, ich wollte eigentlich eher sagen, dass...
Atemlos.
Tu es nicht. Ja, Henning, alle deabonnieren den Podcast, wenn du jetzt Ohrwürmer dieser Schlechtigkeit hier reinwirfst. Stop it.
So, aber nochmal, ich muss meine Energie bündeln und sammeln. Denn es wurde auch immer wieder gesagt, wie fortschrittlich Frozen sei und aus Rollenbildern auszubrechen und so weiter und so fort. Stimmt.
Für einen Disney-Film.
Stimmt, aber er macht's halt nicht konsequent. Weil die beiden Mädels wirklich total dürr und dünn und auch wieder so Körpermodelle erfüllen.
Das stimmt.
Weil hübsch und dünn und blond und so.
Body Positivity sehen wir aber in so ziemlich keinem Film, den wir hier gerade haben, ne? Also ich meine... Oh, schönes Schlusswort von mir.
Okay, ich hätte jetzt noch einen gehabt, aber gut. Darf ich noch außer Wertung einen sagen? Ich finde die Art und Weise, Anne, ich finde die Art und Weise, wie du verteidigst und diskutierst, hat sehr, sehr viel mehr von einem weiblichen Rollenvorbild als alles, was die in diesem Disney-Film gemacht haben.
Oh. Jetzt werde ich ganz rot, obwohl ich eh schon rot bin. Ich hatte noch,
komm mal raus.
Ich hatte übrigens noch Rey, also Rey finde ich auch ziemlich wichtig.
Ja, die habe ich erwartet in dieser
Film. Ja, und zwar, aber die ist halt auch cool.
Aber Rey ist doch eine Mary Sue, das zählt doch alles.
Die ist super für Kinder. Kinder und Erwachsene tatsächlich auch. Aber wer hat die Argumente? Ich meine, ich mag ja auch Challenges und das anders auch. Egal. Und dann hatte ich noch Hermine Granger, die viele.
Oh, ja. Absolut.
Ja. Damit habe ich.
Team Hermine. Ja.
Aber die hat auch wirklich, ich meine, können wir vielleicht nochmal einen extra Podcast nur zu diesem Thema machen.
Machen wir mal. Und Emma Watson Special, wolltest du auch
Emma Watson ist halt auch natürlich als Person sehr, sehr cool.
Aber du hattest noch mehr, oder hast du die alle nicht
ich
mehr?
Ich hatte noch parat. Furiosa aus Mad Max.
Ja.
Ja. Sehr schön. Oh, dürfen wir ganz kurz über Furiosa reden, weil...
Das ist die
feministische Szene, an die ich mich überhaupt im Kino erinnern kann. Dass der Held mit diesem Gewehr schießt und der hat 3 Patronen und er schießt und verfehlt. Und er schießt und verfehlt. Und dann zögert er. Und sie steht hinter ihm. Und er gibt ihr das Gewehr. Sie legt das Gewehr auf seine Schultern, schießt und trifft. Das ist das Coolste, an was ich mich im Kino erinnern kann. Und es ist die geilste feministische Szene. Und es wird kein Wort dabei geredet. Dieser kurze Blick von ihm, wo er akzeptiert, dass sie die stärkere Persönlichkeit ist, das ist großartig.
Schade, dass wir in der echten Welt noch lange nicht angekommen sind. Und sie hat halt tatsächlich eine Körperbehinderung, ne, wenn wir schon bei Körperbild sind. Das ist auch interessant. Entschuldigung, Henning, wir ziehen das unnötig, sehr nötig in die Länge.
Da kann ich ja auch noch kurz sagen, was meine Antwort gewesen wäre. Ich möchte nämlich auch irgendwann mal hier schon mitfighten, weil ich habe ja auch immer so Antworten. Bei mir wäre es Ava aus Ex Machina gewesen. Und zwar einfach aufgrund dessen,
dass... Nicht spoilern.
Okay, dann spoilere ich jetzt nichts.
Nicht spoilern.
Nein, aber
hab Gnade.
Dann spoilere ich nichts, aber für alle Zuhörer.
Zwinker, ihr wisst, was gemeint ist.
Hallo, liebe Zuhörer. Ihr und wie ich, wir wissen es doch. Ava aus Ex Machina wäre auch eine super Antwort gewesen.
Vielleicht muss Christian mal aufs Klo.
Aber nichtsdestotrotz haben wir hier 3 andere Antworten gehabt und mit dem muss ich vorlieb nehmen. Aber es waren auch sehr gute Antworten. Das soll jetzt nicht heißen, dass es keine guten Antworten waren. Wieder einmal, Christian, wurdest du von Thomas schnell genockout und einfach mit dem Argument, dass es keine Katniss ohne Ellen gab.
Aber das ändert aber nichts am Rollenbild. Nee, und stimmt. Katniss ist ein vielschichtiger. Ja.
Das mag sein, aber da hat Thomas auch seine Flitte ganz gut gezückt, seine Argumentative, und dich damit ein bisschen in den Schatten gestellt. Somit war ich bei Anne und Thomas. Und fand es wirklich sehr schwierig, weil ihr hattet beide sehr unterschiedliche Zugänge. Wie ihr, ich glaube, Anne es auch gesagt hat, wir haben hier drei Rollenbilder für drei verschiedene Altersstufen eigentlich.
Was und eins, das kannst du eigentlich.
Was ich eigentlich auch ganz spannend fand. Ich fand vor allem Thomas' Eröffnungsplädoyer sehr stark, wie sie sozusagen die Männer in den Schatten stellt, dass sie Vernunft und Emotion reguliert, dass sie vor allem durch Intelligenz brilliert. Anne hatte dagegen halt diesen, den Rahmen, dadurch, dass es ein Disney-Film ist, dass er die Disney-Tradition der klassischen Prinzessin bricht. Was Anne zum Verhängnis wurde, war der Mann zu ihrer Rechten, und zwar Christian. Als Christian aufgezeigt hat, ich weiß gar nicht, wer Elsa ist, wer Anna ist, für mich war vor allem diese Elsa in dem Film, hat er damit auch aufgezeigt, dass der Fokus des Films wesentlich anders gesetzt wird als bei Alien. Und deshalb bin ich mit einer Nuance, tut mir leid, Anne, es ist der größte Skandal der Podcast-Geschichte.
Oh mein Gott, du gibst dieser Frage, ich meine, gut, du hast vielleicht besser argumentiert, aber dem einzigen Rollenvorbild, das keins ist?
Hast du Hunger Games eigentlich mal geguckt?
Ja, klar. Ich hätte tatsächlich, darf ich als einzige Frau hier sagen, dass ich Christian neben mir, weil ich kann super argumentieren und habe die besten Argumente, ich hätte Christian den Punkt gegeben, hab bei Katniss tatsächlich nichts einzuwenden. Ob man sie mag oder nicht, aber
ja, na gut. Aber ich muss einfach ich muss einfach aufgrund der Argumente ausgehen, und ich fand, es war für mich auf Augenhöhe. Ich fand auch das, was Thomas auch gesagt hat, dass die jetzt nur diese kurze Szene von Ellen Ripley sozusagen als Konterargument fand ich nicht stark genug. Ich fand aber, als Christian dir dann so ein bisschen in den Rücken gefallen ist, hat er damit leider für mich die Entscheidung getroffen. Das war jetzt, lag nicht an deinen Argumenten, sondern einfach auch aufgrund der Dynamik.
Meine Argumente waren sehr gut.
Die Männer haben sich gegen dich verschworen.
Aber Leute, ey. Aber wir können gerne nochmal drüber reden, weil ich mag Elgin, wie gesagt, sehr gern. Irgendwann anders oder nicht im Podcast, warum ich finde, dass Ellen Ripley kein gutes Rollenvorbild ist.
Ich bin dafür, wir gucken einfach Mad Max und diskutieren gar nicht mehr. Ich glaube,
was ist das für ein Rollenvorbild? Ich finde die Frage, sorry, aber ich meine, geht es um starken weiblichen Charakter oder geht es um Rollenvorbild?
Nein,
und
da musst du nochmal drüber nachdenken. Darf ich da noch was zu sagen? Es gibt eine Veronica Cartwright in dem Film, die genau das damalige Frauenklischee bedient. Das ist nämlich die Scream Queen, die Damsel in Distress, und als sie relativ früh drauf geht bei Alien, und als sie relativ früh drauf geht, sind alle, ausnahmslos alle Zuschauer froh, dass sie endlich tot ist. Das war das Frauenbild, gegen das Ripley angetreten ist.
Aber auch so furchtbar, dass überhaupt...
1979.
Aber wie furchtbar ist das, dass alle erleichtert waren, dass dann die Frau weg ist und weil die irgendwie genervt hat. All das sind schon wieder so Klischees, die furchtbar sind und blöd. Ja, und das nächste Mal nehme ich übrigens nicht Frozen. Das reicht mir jetzt auch mit Disney.
So, ja. Während Anne sich hoffentlich ein bisschen beruhigt, denn ich werde meinen Punkt nicht mehr ändern. Es steht 1-1, einen Punkt für Anne, einen Punkt für Thomas. Wollen wir langsam zu unserer dritten Frage kommen? Ich wusste, das wird eine heikle Geschichte. Und ob es noch heikler werden kann als jetzt, weiß ich noch nicht.
Smash Sisters da draußen, meldet euch.
Wir kommen zur dritten Frage. Und diese dritte Frage habe ich auch Thomas gewidmet, da er unser erster Satellitengast ist. Wer es nämlich nicht weiß, Schöner Denken hat Ende letzten Jahres sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Dafür einen kurzen Zwischenapplaus.
Yay!
Dankeschön, danke.
Und somit habt ihr 2006 angefangen. Und habe ich mir gedacht,
da habe ich Abi gemacht.
Dann machen wir doch eine kleine Zeitreise. Christian und ich haben, glaube ich, ein Jahr später Abi gemacht. 2007, ne?
Ich habe bis heute keine Ahnung.
Das stimmt, ich war dabei. Deshalb habe ich die Frage in den Raum geworfen. Ich habe mir das Jahr 2006, wo ich angefangen habe, mal angeguckt und habe gedacht, Mensch, das war gar nicht so ein schlechtes Filmjahr. Und deshalb habe ich die Frage in den Raum gestellt, welcher war der beste Film von 2006? Und Thomas, du darfst auch anfangen.
Das ist eine total schwere Entscheidung, finde ich, weil es ist das Jahr, das besten Bonds, also aus meiner Perspektive das besten Bonds, nämlich Casino Royale. Es ist das Leben der anderen, ein unglaublich guter deutscher Film, was Krankes, Verrücktes wie The Host oder Crank oder Babel. Das ist alles aus dem Jahr Inside Man, ein total extrem kluger Diebstahl-Thriller, wie auch immer man das nennen möchte. Aber der wirklich beste Film oder der schlechteste war Inland Empire, würde ich mal sagen. Aber der beste war ganz klar Children of Man.
Ja. Nein. Entschuldigung.
Jein. Jein. Einigen wir uns auf Jein.
Ich habe den 2006 gesehen und dachte mir, boah, das ist so übertrieben negativ. Das ist so pessimistisch. So schlecht sind die Menschen nicht. Das wird nie passieren. Also, dass Flüchtlinge als Sündenböcke, das passiert nicht mehr. Dass sich Länder abschotten, dass sich Großbritannien vom Rest der Welt abschotten könnte oder von Europa. Das wird nie passieren. Oder dass die Demokratie und die Menschenrechte, dass das alles so den Bach runtergehen kann, das wird nie passieren. Und dann sitzen wir hier 2017 und haben das Gefühl, okay, das ist kein dystopischer Blick, sondern das ist eine verdammte Analyse und die ist total hellsichtig. Aber das ist ja nur die Ebene, auf der der Film so jetzt politisch und gesellschaftlich stattfindet. Aber der ist auch unglaublich gut gedreht. Der hat Plansequenzen, dass einem einfach der Mund offen steht, und der hat einen Clive Owen, der vielleicht die beste Projektionsfigur ist, die ich seit langer Zeit im Kino gesehen habe. In dem Sinne, also ich bin so ein Identifikationsjunkie. Wenn ich eine Figur habe, die mich durch den Film bringt, deren Augen ich das sehen kann, dann gewinnt der Film oft sehr viel Kraft für mich. Und Clive Owen, diese Figur, die das gar nicht machen will, die diese Verantwortung für diese Frau, die schwanger ist, gar nicht übernehmen möchte, ist ein so großer Verstärker für mich als Zuschauer gewesen in dem Film. Aber es ist auch der Film mit ganz, ganz fantastischen Einzelszenen. Also der Angriff auf das Auto ist so cineastisch so ein Hammer. Wer das gesehen hat, vergisst das auch nicht mehr. Oder die ganze Kameraarbeit, das ist ja der gleiche Kameramann, der auch später Graffiti, Birdman, Revenant und so weiter gemacht hat, der Lubezki. Und diese Plansequenz bei diesem Bürgerkrieg, die ist absolut unglaublich gedreht, da bleibt ja total die Luft weg. Witzigerweise hat der Cuaron, der Regisseur, bei dieser Aufnahme gleich am Anfang, ist ihm irgendwas aufgefallen, was ihm nicht gefallen hat, und er wollte sie abbrechen und brüllte Cut, aber in diesen Explosionen, die schon stattgefunden haben, hat das keiner gehört. Und alle haben diese Plansequenz einfach durchgespielt. Und das ist ja eine, wo er mit diesem echten Baby da rumläuft. Und da, wenn man sieht, dass es auch ein echtes Kind ist, mit dem er durch diese Art von Dreharbeiten durchgeht, also egal von welcher Perspektive ich auf diesen Film drauf gucke, ist er immer absolute Weltklasse.
Christian. Da muss ich jetzt hinterher. Das ist natürlich auch nicht einfach. Aber du hast eigentlich die Antwort, meine Antwort hast du auch schon in den Mund genommen und auch vorweggenommen. Es ist, also du hast recht, aber es ist natürlich Casino Royale. Als einzig korrekte Antwort, wie du gesagt hast.
Als Hollywood-Tatort. Entschuldigung, das werde ich gleich gehauen hier, glaube ich. Entschuldigung.
Ja, auch. Casino Royale. Du hast gesagt, ich habe das, glaube ich, rausgehört, der beste Bond. Ich sage es einfach mal, es ist der beste Bond. Daniel Craig ist der beste Bond. Casino Royale ist der beste Bond-Film. Ein wahnsinnig starker Film, der aus dem Nichts kam. Nach Pierce Brosnan haben wir auf einmal endlich wieder einen ikonischen Bond, einen starken Film, eine starke Besetzung und vor allen Dingen auch eine Neuausrichtung. Es ist der
ein echter Charakter.
Es ist vor allen Dingen auch, was mir persönlich sehr gut gefällt, es ist der Jack Bauer Bond. Es ist wirklich der Bond, der auf den Sack kriegt. Es ist der Bond, der auch eher ruhig bleibt, die Schnauze hält. Und in meinen Augen, ich finde das Casting von Daniel Craig als James Bond einfach großartig. Also auch da, wir waren gerade eben beim Thema Frauen, ich finde, was er an Männlichkeit rüberbringt. James Bond ist nun mal eine männliche Figur und Männlichkeit ist ein wichtiges Thema.
Was ist Männlichkeit?
Es ist das Kühle, es ist das Wortkarge, es ist das Aushalten des Moments. Das ist das, was ich in Craig so stark sehe. Es ist auch das Einstecken. Also ich glaube, Casino Royale war auch die Szene, wo es auch wortwörtlich an seine Männlichkeit ging, als er doch da irgendwie nackt gefesselt in dem Schuppen irgendwie rumsaß.
Und auf die Glocken bekommt.
Auf die Glocken bekommt und vor allen Dingen, also er steckt ein und auch da, ich meine, klar, James Bond ist Superheld und James Bond ist das sozusagen, was ich als Kritik gerade eben noch bei Katniss gesagt habe, aber ich finde, es funktioniert hier schon in dieser ikonischen Figur, in dieser ikonischen Rolle ganz gut, weil das zumindest mal eine neue Dimension ist. Wir sind noch nicht so weit, dass es auch eine Jane Bond geben kann und geben soll, aber mit Craig, naja, wir sind einfach noch nicht so weit, aber weil Baby Steps und Craig ist so ein Baby Step dahin, dass es halt nicht nur der glatte Anzugträger ist mit der Pomade in den Haaren und dem tollen BMW und der Uhr, sondern es geht los, er bekommt auf den Sack und eben auch in den späteren Filmen wird auch mehr aus der Figur gemacht. Es sind nicht alle Craig Bonds gut, das ist, glaube ich, auch so dieses System, die Ungeraden sind die Guten und die Geraden kann man wieder wegwerfen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob er noch einen hinterher liefert. Na, ist ja so. Also der hier Quantum Trost, den kannst du in die Tonne kloppen und dann wird's wieder gut mit Skyfall und dann wird's wieder scheiße. Und deswegen sämtlicher Hass oder viel Internet-Spin und Ironie und man findet ihn wieder scheiße. So, ja, das kommt aus dem Film, aber eben nicht aus Casino Royale. Und deswegen ist das halt einfach in meinen Augen der beste Film des Jahres 2006.
Anne.
Sorry, dass ich so vorlaut bin erstmal. Ich versuche mich zurückzuhalten. Gut, genau, nach diesem ganzen actionreichen Ding, kommt doch mit mir auf meinen besten Film-Roadmovie-Trip. Und zwar habe ich mich für Little Miss Sunshine entschieden. Warum bester Film 2006? Ich weiß nicht, ich habe, als ich überlegt habe, habe ich erstmal so an die Emotionen gedacht, die halt da quasi wieder hochgekommen sind. Und Little Miss Sunshine bewegt mich tatsächlich immer noch, nach all den Jahren. Und zwar haben wir eben diesen Roadmovie, der satirisch, tragikomödiantisch angesetzt ist, der eine ziemlich ungleiche Patchwork-Familie zeigt, auf der Fahrt zu einem Schönheitswettbewerb für die etwas mollige, 7-jährige Tochter. Genau, also was zeigt uns der Film? Etwas total nicht Perfektes, Imperfektes. Wir haben den Teenie-Sohn, der dann später erfährt, dass er farbenblind ist und nicht sprechen will. Das pummelige kleine Mädchen, den heroinabhängigen Opa, den homosexuellen Onkel, der sich umbringen wollte. Und dazu den Vater, der ein Buch für Erfolg verkaufen will, was nicht erfolgreich ist. Und die Mutter, die mit einem überfordert ist. Gut, das alles fährt zu dem perfekten Schönheitswettbewerb, was also quasi so zeigen soll, also ja, was halt einfach keine Makel hat. Genau, diese Prämisse finde ich schon mal total toll. Dann der Cast ist der Wahnsinn. Ich finde allein schon bewundernswert toll ist einfach das Zusammenspiel von Abigail Hoover und Alan Arkin. Das sind die kleine Olive und ihr Großvater. Ja, die Endperformance dann eben bei diesem Schönheitswettbewerb. Darf ich spoilern? Ja, oder? She's super freaky. Ja, und keine Ahnung, dieses kleine Mädchen, was einfach mit dem, ich sag jetzt mal nicht, was da, vielleicht egal. Das Hauptding sage ich jetzt mal nicht.
Also
egal.
Ich würde sagen, bei 11 Jahre alten Filmen kann man darf spoilern. Darf ich?
Okay, also der Großvater, was mich auch ja immer noch fast zum Bein bringt. Ja, darf man?
Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das durch den Spoiler jetzt irgendwie beeinträchtigt
wird. Ja, nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, der Film lebt nämlich tatsächlich auch mehr von dem Gefühl und das Ganze, die zwischenmenschliche. Genau, so der Großvater stirbt eben auf diesem Roadtrip, wird aber dann trotzdem mit diesem Schönheitswettbewerb genommen, was auch nochmal diese Einheit zeigt, was so unterschiedliche Menschen, ja, dass sie eben doch zusammenstehen können. Und ja, einfach allein dieses schöne Bild am Ende, dass eben, dass die kleine Olive unterstützt wird, auch von der ganzen Familie und ja, am Ende quasi ihren großen Auftritt bei dieser furchtbaren Schönheitskindermisswahl haben kann. Ist ein Familienfilm, ist eine tragische, also ist eine schwarze Komödie, Satirkomödie, ein Roadmovie. Besonders macht den für mich einfach ja die Vielschichtigkeit der Charaktere, die Beziehung zueinander, das Gefühl, mit dem man rausgeht und es bleibt einem einfach eine Erinnerung. Und es ist ja ein außergewöhnlicher Film, den man sich auf jeden Fall mal anschauen kann.
Dann bitte in die Argumente.
Ist das wirklich ein Film oder sind das nicht irgendwie 24 Filme, die im Arthouse-Bereich für Frauen produziert werden, auf die fast alle die gleiche Beschreibung zutrifft?
Allein schon, dass du gesagt hast, Arthouse-Bereich für Frauen, das,
ich weiß, das
kostet mich an.
Das kostet mich ganz, ganz viel Karma-Punkte.
Ja, ich glaube zum Glück nicht an Karma, Glück gehabt. Tatsächlich dieser Film hat sowohl männliche als auch weibliche Protagonisten in dem, ich meine, es ist quasi ein, oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Es gibt einen Hauptcast, es gibt, klar, die zentrierte Figur ist die kleine 7-jährige Olive, aber Wir sind quasi in einem Gruppencast. Wie heißt das denn, verdammt? Egal.
Ensemble?
Danke, Ensemble-Film. Oh, danke schön. Genau.
Aber das sind keine Klischeefiguren in dem Ensemble. Also es hat sich so angehört bei deiner Beschreibung.
Es sind de facto keine Klischeefiguren. Die Personen wirken echt, sind echt, finde ich. Klar, es werden sie überspitzt dargestellt, was, finde ich, für satirische Dinge oft irgendwie relativ wichtig ist. Und natürlich auch ein bisschen den Witz reinbringen.
Euer Ehren, dann ziehe ich den Einwand zurück.
Und genau. Es gibt einen großartigen Steve Carell.
Das stimmt,
der
ja.
Gegen seinen Typ gecastet, okay, mal nicht so Klamauk
und
so.
Und ja. Einen nicht zu übersehbaren Bryan Cranston in ein, zwei Miniszenen.
Habe ich schon wieder komplett vergessen.
Der ist der Chef von dem Vater, der mit ihm dieses Buch rausbringen soll. Aber ich möchte nicht für Anne, das ist keine...
ist das nicht der, der soll so eine tolle Fernsehserie gemacht haben?
Ja, ja.
Die soll ganz gut sein. Breaking Bad soll ganz gut sein, ja.
Ich habe die nicht gesehen. Malcolm in the Middle oder so. Ich habe sie wirklich nicht gesehen.
Ja, jetzt habe ich mich so verteidigt, aber wollte ich was zu euren.
Ja, was ist denn mit den anderen beiden Filmen?
Stimme einfach, Punkt.
Also, nee, ich sag noch was. Children of Man, finde ich, ist ein wahnsinnig toller Film. Du hast die Argumente auf jeden Fall auch super rübergebracht. Das hätte ich auch besser nicht sagen können. Nee, aber ich bin auch gerade mit dem politischen Kontext und ja, starker Cast. Ja, leider habe ich da keine Gegenargumente. Aber dafür bin ich bei James Bond umso mehr. Ich weiß nicht, also allein, was du gesagt hast, ist ein Film, den es schon lange gibt mit vielen Bonds. Es geht um die Männlichkeit, was wichtig ist, finde ich überhaupt nicht. Ich finde, es kann jetzt sofort eine Jane Bond geben. Und ich finde einen Film, der einfach so viele Tropen vereint und so Actionheldmäßig immer relativ ähnlich ist. Ja, ist kein schlechter Film an sich, aber ich finde, der kann doch nicht der beste Film 2006 gewesen sein. Das kann er einfach nicht.
Na, ich muss den Christian da verteidigen. Das ist ein Film, der tatsächlich voller Tropen steckt und der diese ganze Tradition aufrechterhalten muss oder aufgreifen muss. Und die Herausforderung, das Problem, vor dem die gestanden haben, diesen Film wieder das neu zu schaffen, das ist etwas so unglaublich Schwieriges, finde ich, für einen Filmemacher, so ein Drehbuch zu schreiben. Eine Figur mit so einem Charisma, ein Schauspieler, der auf diese Figur dann passt, das dann auch noch so zu inszenieren, das Timing hinzukriegen, sowas wie eine Magie, die vielleicht Liebesgrüße aus Moskau noch hatte, so in der Stärke wieder etwas oder besser sogar hinzukriegen. Ich finde, das ist einfach eine so riesige Herausforderung, die da bewältigt haben, dass das echt Respekt verdient.
Zur Ergänzung und Verteidigung, ich habe das nur deskriptiv, nicht normativ gemeint mit der Bemerkung, dass also
okay.
Ne, ich meine, wir sind im Jahr 2017, es wird diskutiert, ob James Bond auch mal nicht weiß sein darf. Also diese Schritte gehen wir erst noch. Das ist alles sehr traurig.
Und
aber
der Film ist auch nochmal von 2006. Also ja, das stimmt. Kann man natürlich auch noch dazu.
Ja, und wie gesagt, mein Argument ist ja eben genau sozusagen da einzuhaken und zu sagen, es geht eben darum, dass im Jahr 2006 mit diesem Craig Bond etwas anders gemacht wurde. Die Figur und die Reihe und das Franchise hat einen Sprung nach vorne gemacht, der natürlich ganz anders aussieht als das, was wir jetzt in der Gegenwart haben wollen oder vielleicht auch schon 2006 haben wollten. Aber man muss anerkennen, dass Schritte gegangen sind, dass experimentiert wurde und dass das Ergebnis wirklich, in meinen Augen zumindest, wahnsinnig stark und wahnsinnig gut und wahnsinnig gelungen ist. Und von diesen Schritten ausgehend müssen die nächsten gemacht werden. Und da ist zum Beispiel Spectre in meinen Augen halt totale Grütze, weil da alles wieder zurückgefahren wurde, was man sich erarbeitet hat. Und man verfällt eben wieder in Bilder und Tropen aus den 50ern und 60ern zurück, die halt in der Gegenwart auch weniger Sinn ergeben. Und deswegen
wir wollen einen Neustart mit Charlize Theron.
Ja, aber ich finde halt, wenn man jetzt tatsächlich, ihr habt beide sehr actionreiche Filme gewählt. Ich finde, das haben sie gemeinsam. Es sind actionreiche Filme. Einmal haben wir eben Children of Man mit der Dystopie und den Action-Bond-Film, der eben das Franchise hinter sich hat, was es ja auch stark macht. Ich finde aber, argumentiere ich einfach nochmal für Children of Man mit. Was ich einfach finde, ist halt, was macht den Film zum besten Film? Nämlich das, dass er sich was traut. Dass er traut, etwas zu zeigen, was vielleicht die Menschen auch aufrüttelt oder vielleicht auch gar nicht so gern sehen wollen und vielleicht auch unangenehm finden. Ich finde, das ist eine Auszeichnung wert. Dann finde ich auch, es ist ein wahnsinnig toller Cast, wo man mitgehen kann. Du hast vollkommen recht, man kann mit dem Hauptdarsteller und mit seiner Begleitung die schwangere Frau, leider im Namen sind gerade schwanger drauf bei mir, kann man total mitgehen. Man kann diese ganze Welt direkt verstehen und ich finde mit dem politischen Kontext auch damals und heute, ich finde, das sticht halt einfach Bond total. Und jetzt komme ich noch mit meiner Tragikomödie, die ein ganz anderes Genre ist, aber auch ein sehr guter Film.
Ich liefe noch ein Argument abschließend für Henning hinterher. Mads Mikkelsen.
Ja. So, ja. Das hat mich schon gewundert, dass
kaum es nicht, später, kam, was kam dass das
nicht früher gespielt hast. Wer es nicht weiß, ich durfte Mads Mikkelsen mal interviewen und ist für mich einer der größten Schauspieler unserer Zeit.
Ich habe das Interview geschnitten.
Und hinter mir hängt ein Nudelholz, was er im Rahmen des Filmes Man and Chicken mal für mich unterschrieben hat.
Henning war sehr glücklich und hat wochenlang darüber geredet.
Eben bin ich schwer beeindruckt.
So, aber das nur nebenbei.
Damit sind die Punkte noch klar verteilt, würde ich sagen.
Die sind überhaupt nicht klar verteilt, weil es verdammt schwer ist. Ja, Little Miss Sunshine, Anne, du hattest es schwer und ja.
Hättest du mal doch Superman Returns genommen.
Ratet, was ich nehmen wollte. Children of
Man. Anne wollte Children of Man nehmen. Für mich nochmal kurz eingereicht. Ja, war vielleicht nicht der beste 2006, aber The Prestige kam raus und das ist einer meiner Lieblings-Nolan-Filme. Den hätte ich zum Beispiel, hätte ich sehr gern gehört.
Aber da kann man das Ende nicht so verteidigen.
Das finde ich zum Beispiel
super. Ich habe gerade den Namen nicht verstanden.
The Prestige?
Nein, den habe ich schon verstanden. Wie hieß der Regisseur?
Christopher Nolan.
Ah, okay.
Hast du dann auch immer Angst, dass du ewig falsch aussprichst?
Nein. Ich halte Nolan für total überschätzt und ich freue mich immer, wenn man über Nolan streiten
kann. Finde, da kann man drüber diskutieren, aber das gehört für mich zu einem der besseren Filme von ihm. Egal.
Henning sitzt auf der anderen Seite des Tisches.
Zurück zu den drei Filmen, die hier genannt wurden. Deshalb war Little Miss Sunshine, war insgesamt, ich schätze den sehr. Ich finde zum Beispiel, hätte man auch drüber diskutieren können, bei der letzten Frage, ob sie sozusagen nicht auch ein gutes Rollenvorbild
wäre. Habe ich mir dann auch gedacht, aber dann hatte ich mir das schon, ich war überfordert.
Nein, egal.
Die Zeit, die Woche. Demonstrieren.
Darf man das? Ist das eigentlich mit den Regeln, wenn man eine Antwort für mehrere Fragen
liefert? Ja. Okay. Klar.
Also ich könnte auch versuchen, das nächste Mal Emma Stone jedes Mal als Antwort abzuliefern.
Das könntest du machen, ja.
Challenge accepted. Dankeschön. Geil.
Somit war ich zwischen Thomas und Christian und das war sehr schwer, weil die sich auch gegenseitig schön beweihräuchern.
Wir lieben unsere Filme.
Ja.
Das habe ich gesagt, das war gut.
Christian hat sehr viel Rückendeckung von Thomas bekommen, Thomas hat aber auch sehr viel Rückendeckung von Anne bekommen. Es war sehr schwierig. Christian hatte den Vorteil, dass er aufzeigen konnte, dass dieser Film in der Tradition, die sehr weit reicht, neue Ansätze herausgebracht hat und dass nicht nur daran lag, dass wir eine neue Besetzung haben, sondern gerade dieser Film ist, der ist auch im Gegensatz zu seinen Nachfolgern macht, der diesen, ja, wie Thomas auch gesagt hat, fast schon perfekten Film gemacht hat. Thomas hatte den wahnsinnigen Ansatz, dass dieser Film, der vor 11 Jahren herauskam, gerade in der heutigen Zeit eine komplett neue Brisanz bekommt und eine komplett neue Aussage, die, wie er selber da aus seiner eigenen Sicht dargestellt hat, damals etwas übertrieben wirkte und heute realer denn je. Oh, das ist verdammt schwer. Es ist deshalb wirklich verdammt schwer, zwischen diesen beiden Filmen hin und her zu wanken. Und ich glaube, ich mache deshalb einfach was ich bis jetzt noch nicht so gemacht habe. Und ihr kriegt einfach beide einen Punkt. So.
Yay. Ich kann mich darüber nicht freuen.
Geil.
So,
brechen wir einfach mal die Regeln, Thomas. Du kannst öfter kommen, das finde ich gut.
Damit ist Thomas schon mal jetzt komme ich wieder durcheinander. Ich weiß, jetzt wir werden hier noch zwei Fragen diskutieren. Ich werde noch keine Prognose widmen, weil ich selber noch nicht weiß, wie sich das auf die Fragen auswirkt.
Nachher sitzen wir alle hier mit 2 Punkten, Henning. Dann hast du
ja, aber ich glaube, Thomas hat sehr gute Chancen, in den Blitzfragerunden dabei zu sein. Es steht
auf jeden Fall
1 Punkt für Christian, 1 Punkt für Anne und 2 Punkte für Thomas.
Du weißt ja, die zu früh genannt werden, sind dann verbrannt.
Ja, ich erinnere an die Ausgabe 3, in der ein gewisser F. Böhme, nennen wir ihn lieber Felix B., hier ein wahnsinniges Comeback gefeiert hat.
Aber auch nur, weil du nicht objektiv genug warst.
Ja, das ist richtig.
Das würde Henning doch niemals passieren.
Nein, niemals.
Also ich freue mich eh schon auf den ganzen Backlash wegen der
Gender-Runde. Wollte ich gerade sagen, dann geben wir doch einfach der einzigen Frau hier in der Runde einfach nicht den Female Role Model Punkt, aber okay.
Ja, also liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, dass ich euch jetzt alle verliere. Es tut mir leid.
War nicht Regel Nummer 1, Henning ist das Gesetz?
Ja.
Regel Nummer 1 ist, man redet nicht über Henning.
Gibt Ach, dieser Thomas, überhaupt? Der kann wirklich öfter kommen. okay, wir kommen auf jeden Fall zur vierten Frage.
Das ist die selber schon komplett durcheinander.
Und die vierte Frage ist mal wieder eine Frage, die von unseren Zuhörern gestellt wurde. Und zwar von einem gewissen Colonel Waltz. Von dem bedanke ich mich und sende liebe Grüße. Und der hat die Frage schon etwas her, dass er sie gestellt hat, aber ich finde sie trotzdem sehr witzig. Welcher ist der beste Film, der aber leider eine sehr dämliche Prämisse hat? Ja? Und Christian darf anfangen.
Nun, Wie so häufig bei diesen wunderbaren Aufgaben und Fragen muss man ja die Frage hinterfragen und fragen, was meint denn Prämisse? Ne? Ich kann mir vorstellen, ich kenne die anderen Antworten nicht, dass man da sich vielleicht auf eine Handlungsebene begibt und sagt, die Handlung ist ja ziemlicher Blödsinn. Meine Antwort bezieht sich aber eher auf die Produktionsvoraussetzung und eigentlich damit auch irgendwie ein bisschen auf die Handlung. Also stellt euch mal vor, wir machen einen Film über Facebook, über die Entstehung von Facebook. Dann klingt das erstmal ziemlich blöd und vielleicht auch ein bisschen zynisch. Gerade im Jahr 2010, Facebook hat irgendwie so seine 500 Millionen Anwender und Nutzer und da jetzt irgendwie so typisch Hollywood-mäßig oder ist was populär und wir sehen es ja auch irgendwie in der jüngeren Vergangenheit, da wird sowas irgendwie mit Angry Birds gemacht, da wird einfach irgendwie das genommen, was gerade heiß ist und heiß diskutiert wird und was diese jungen Leute von heute auch gerne irgendwie machen und mögen und sie das deshalb ins Kino holen. Und genauso ging es mir und ich glaube auch 89,99% der Weltbevölkerung, als ich hörte, dass Hollywood einen Facebook-Film machen will. Aber das Ergebnis ist halt absolut grandios. David Fincher hat sich dem Ganzen angenommen mit einem Drehbuch von Aaron Sorkin. Also die beiden hätten auch sehr, sehr gut und sehr, sehr schön noch weiter zusammenarbeiten können, zum Beispiel an dem Steve Jobs-Film. Weil Sorkins Worte sind halt einfach Poesie. Sorkins Worte sind Theater. Er kommt aus dem Theater und er liefert uns ein wunderbares Theaterstück mit diesem Film ab. David Fincher, ja, der in seinem allerbesten Zitat mit einem verschmitzten Grinsen uns als Zuschauer unterstellt, dass wir alle eigentlich nur ziemlich pervers sind und er darauf seine ganzen Filme aufbaut und seinen ganzen Schaffen und Geschäftsmodell. Und die beiden zu kombinieren und das Ganze mit so einer wahnsinnig trockenen Prämisse wie eben ein Film über Facebook, ist halt einfach grandios, weil das Ergebnis alles andere als albern oder quatschig oder blöd ist, sondern, wie gesagt, sehr, sehr großartig ist. Dazu haben wir natürlich noch die beste Filmmusik, das beste Filmmusikduo aller Zeiten, Trent Reznor, Atticus Ross, die seitdem Hollywood ziemlich gut beherrschen, was Filmmusik angeht. Der Soundtrack ist einfach Wahnsinn und einfach genial. Dann haben wir eben auch noch eine sehr gute Besetzung. Wir haben Andrew Garfield und wir haben Jesse Eisenberg in zwei sehr, sehr guten und sehr, sehr wichtigen Rollen. Und ja, wir haben einen Film, der eigentlich von Anfang an gegen sich selbst hätte arbeiten müssen mit dieser Prämisse, aber in meinen Augen einer der besten, je nach Tagesverfassung von mir, ist es der beste Film von David Fincher. Je nach Wochentag, also und Uhrzeit gibt es ein anderes Ergebnis, aber der ist eigentlich immer in der Top 3 dabei und ja, es ist halt einfach ein wahnsinnig großartiger Film mit einer unfassbar dämlichen Prämisse.
Hammer. Gut, also was ist eigentlich die Prämisse? Die Prämisse ist in einem Satz zusammengefasst, was in dem Film passiert, was wir zu sehen bekommen. Was ist der, ja, die Prämisse, worum, was macht der Film? Genau, was macht mein Film? Ein junger Mann mit Scherenhänden kommt in die Vorstadt und wird von einer Abus-Vertreterin in ihre Familie aufgenommen. Hört sich irgendwie blöd an, oder? Genau, ich habe mich für Edward Scissorhands entschieden, weil für mich einfach die Schere zwischen wirklich dämlicher Prämisse, sehr dämlicher Prämisse.
Oh, Wortspielalarm. Wortspielpunkte.
Und ja. Ich weiß. Mann, ich muss ernst dabei bleiben, damit das zieht. Genau, und letztendlich im Ergebnis des Films ja, sehr groß ist. Genau, und zwar, dieser Film ist mein persönliches Burton-Relikt. Diesen Film finde ich von Tim Burton tatsächlich immer noch sehr gut. Ich finde, er funktioniert wahnsinnig toll. Er funktioniert als modernes Märchen in seinem ganzen Look, seiner Farbigkeit. Auch mit der starken Figur Edward, mit den Scherenhänden. Denn was vermittelt uns der Film im Endeffekt? Doch eher so ein Gefühl von nicht reinpassen in dieses Vorstadtthema, was Tim Burton ja oft auch hat. Genau, es ist eben einfach ein absurdes Thema, was aber total funktioniert. Also du wirst komplett in den Film reingezogen. Dieser Typ hat jetzt die Scherenhände, hatte irgendwie, man weiß gar nicht, was Edward eigentlich ist. Ist das ein Roboter? Ist das ein Frankenstein-Symbol? Was ist der eigentlich? Ein Monster irgendwie im weitesten Sinne. Genau, ich finde, man kann sich mit ihm identifizieren. Ja, der Film ist stimmig auch auf dieser Märchenebene, hat auch eine sehr traurige Seite. Muss immer trotzdem nach wie vor super weinen. Und noch ein kleiner Funfact, der aber nicht zu den Argumenten gehört. Als ich Edward Scissorhands so mit 8 Jahren im Fernsehen gesehen habe, meine Mutter hat immer früher geschaut, ab wann die Filme geeignet sind. Ab 6 kann die kleine Anne-Kathrin schon gucken, natürlich.
Ich hatte, ab 6?
Ja, und ich hatte davon so ein schlimmes Trauma. Ich konnte nicht schlafen. Und ich habe immer gesagt, Mami, warum hat der keine Hände? Warum hat der Scheren? Sie, ja gut.
So ähnlich ging mir das damals doch mit IT tatsächlich.
Ja, IT hatte ich auch Angst vor. Ja, nee, aber das finde ich irgendwie... Und dann habe ich ihn später im Studium tatsächlich auch mal ganz schön auseinandergepflückt. Und ich finde, der Film funktioniert, ist cool, ist ein tolles, modernes Märchen. Das, was er hat es geschafft, absurd und nicht lächerlich zu werden. Tragisch und nicht super komisch. Ja, wie gesagt, das ist ein Typ mit Scherenhänden. Aber so gerade drin.
Thomas.
Ja, also Prämisse ist für mich die Grundidee, die der Film hat, mit der der Film erstmal startet. Und das ist mir aufgefallen bei It Follows, ist die Grundidee, dass es einen Fluch gibt und der wird durch Sex übertragen. Und wie unsubtil ist das denn? Also geht's noch dämlicher? Also das ich finde, dass das jedes Kriterium, dass man das Wort Dämlichkeit anlegen kann, absolut erfüllt. Und ich dachte mir, was ist das für ein reaktionärer Scheiß? Die werden doch jetzt nicht einen Horrorfilm machen, wo der Fluch durch Sex übertragen wird. Und dann bin ich ins Kino gegangen und es entpuppt sich als ein total interessanter Independent-Film, der die Regeln dieses Horror-Genres bricht. Und manchmal, wenn man die Regeln eines Genres bricht, ja, dann an diesen Bruchkanten, ja, dann irisiert und glitzert dann entsprechend irgendwas ganz Neues auf, ja. Und der Fluch ist eigentlich, das ist meine Interpretation von dem Film, das Leben in Detroit, diese Perspektivlosigkeit. Und was sie nicht loswerden, ist ihre Identität und ihr Leben. Sie kommen da nicht weg. Ja? Die laufen da ja völlig allein rum, es gibt gar keine anderen Menschen und deswegen kommt der Film auch als Horroreffekt damit aus, dass wechselnde Personen langsam auf die Protagonisten zulaufen. Also du kannst ja nicht noch weniger tun, um die Zuschauer in Panik zu versetzen. Und alle hatten in dem Film Angst, weil der Mitchell heißt er, es war auch ein Debütfilm, es geschafft hat, diese Atmosphäre super die ganze Zeit aufzukriegen.
Und auch starke Filmmusik.
Und auch eine starke Filmmusik, richtig. Och, und auch wirklich,
schon wieder, Jungs, ihr habt schon beide.
Und wirklich, wirklich gute, wirklich originelle Ideen dabei auch. Also der Versuch, den Fluch oder das Wesen, das gerade den Fluch überbringt, in einem Schwimmbecken, in einem Schwimmbad zu töten mit Strom. Ja, also wie das abläuft. Aber die allerstärkste Szene ist ja, als sie die Jungs draußen schwimmen sieht, und auf dem Boot und sie schwimmt dann raus und es wird dann nicht gezeigt, was passiert. Du weißt ganz genau, was jetzt eigentlich passiert. Der Film im Kopf, ja, das, was hier jetzt gerade mit dem Fluch passiert, fand ich, war ganz, ganz große Idee. Also insofern, die Prämisse ist wahnsinnig dämlich und der Film danach ist unglaublich beeindruckend und je häufiger man ihn guckt und drüber nachdenkt, desto stärker sieht man ihn halt auch weit über die Horrorfilmgrenze hinaus.
Dann bitteschön.
Ich muss gleich sagen zu dir, Christian, du hast, also Facebook ist nicht die Prämisse des Films. Ich glaube, das ist das Problem. Und ich glaube, die Prämisse ist...
Naja, also Punkt 1, ich habe den Begriff Prämisse halt so ein bisschen...
Ich finde, das Thema, um das geht es nicht unbedingt...
Naja, also das ist... Jetzt kommt ja der Gag. Weil du kannst es ja eben auch auf den Inhalt übertragen. Weil die Geschichte des Filmes ist die Gründung und der Zerfall von Facebook. Und das klingt auch genauso langweilig, dass sich mir immer noch die Fußnägel aufrollen.
Finde ich nicht so langweilig, wie wenn du einfach nur sagst, über Facebook. Tatsächlich, ja, das ist aber gut.
Naja, also es bleibt
ich find,
dabei,
die Schere auch inhaltlich. Nicht so besonders groß. Ich weiß, ich finde halt, klar, so ein Riesenunternehmen, was sich super gut verkauft und zerfällt sonst irgendwie. Ich meine, das ist doch super spannend. Ich meine, da hast du doch direkt...
Nee,
hast du das
weil
doch,
darum geht's ja
es
gar
ist
nicht.
Super spannend. Ja gut, darum geht's im Endeffekt nicht, aber an sich wäre es ja eine spannende Prämisse und die ist nicht dämlich. Ich finde das sogar eine ziemlich schlaue Idee.
Absolut. Ich kann auch das, also ich mag diesen Film auch sehr und alles, was du über den Film sagst, kann ich alles unterschreiben. Ich finde nur nichts dämlich daran, also das lag total auf der Hand, einen Film zu machen über einen jungen Mann, der unglaublich reich wird mit einer Idee und seiner Cleverness und dem, was alles an Drama drumherum passiert, dass auch noch alles wirklich passiert ist. Also das ist so zwangsläufig und was daran ist dämlich? Ist es weder wirtschaftlich dämlich, noch ist es dramaturgisch dämlich oder also egal von wo ich drauf gucke, dämlich ist es nicht, aber geil ist der Film schon.
Ich bleib dabei, dass die Prämisse des Filmes total dämlich ist. Und ich wollte
Hört ihr das Türen knallen von Christian?
Nee, ich muss jetzt auch ein bisschen austeilen. Das Problem ist halt, zu Edward kommen wir gleich auch noch. Oh. Aber zu It Follows, dass da sozusagen, dass ich das Argument quasi umdrehen möchte. Denn die Prämisse ist dämlich, das stimmt, aber ich habe den Eindruck, dass der Film ein bisschen verpasst, es auch zu übersteigen. Also er erfüllt diese Prämisse innerhalb dieses Rahmens, den er sich setzt, sehr, sehr gut. Es fehlt aber das Übersteigende über diese Prämisse hinaus. Das Ikonische, das größer werdende und damit sozusagen das Umkehren der Prämisse oder das Wegdrängen der Prämisse und dann auf den eigenen Beinen zu stehen. Das fehlt dem Film einfach. Er bleibt bei dieser Prämisse und er arbeitet sich so schön an dieser Prämisse ab, wie du sagst, an diesen Bruchkanten und so, und der Glitzer ist auch immer sehr gut. Aber er schafft es halt eben nicht, sich komplett davon loszulösen, und das ist halt eben das, was bei Social Network der Fall ist, dass das, was ich Prämisse nenne, sofort in den Hintergrund gedrängt wird und der Film diese ganzen anderen Qualitäten ausspielen kann. Und das ist bei It Follows, da fehlt ein bisschen was.
Das empfinde ich gerade als Vorteil, ja, dass es eben das nicht übersteigt. Ich finde aber, dass das mit den eine Figur zu etablieren, die Scherenhände hat, das ist so ein totaler What the fuck Moment. Wenn du das erste Mal dieses Bild siehst, ich weiß nicht, ob wir uns noch dran erinnern, wann wir zum ersten Mal Edward gesehen haben. Ja,
wenn die Avos-Vertreterin zum großen dunklen Schloss über der Kleinstadt, was überhaupt nicht zusammenpasst, fährt und den dann auf dem Dachboden findet.
Ja, das ist zwar eigentlich eher absurd, aber ich kann das hat auch was ich als dämlich
verstehen kann. Es kann dann ganz schnell dämlich werden. Zu It Follows, ich habe den Film leider nicht gesehen, deswegen muss ich sehr auf deine Argumentation, glaube ich, gerade.
Also
hat sich auch gut angehört. Ich finde, du hast das super argumentiert, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das Einzige, was mich, also wo ich jetzt sagen würde, da könnte ich jetzt aus meiner Unwissenheit vielleicht nicht sehen, dass der Film so geil ist im Vergleich zur Prämisse, ist halt, dass du gesagt hast, du glaubst, dass es um das Gefühl, in Detroit zu leben geht. Das ist halt deine eigene Interpretation und vielleicht nicht unbedingt das, was im Endeffekt der Film macht und wie er funktioniert, weil das ist natürlich super subjektiv. So ist das Einzige, was ich daran, glaube ich, auszusetzen hätte.
Aber zur Verteidigung muss man dazu sagen, It Follows arbeitet gerade damit, dass du da so viel selber reinlegen kannst. Wir hatten den auch damals irgendwie mal im Podcast. Ich glaube, dass ich da auch eher so dieses pubertierende Coming-of-Age-Ding irgendwie natürlich gesehen habe in diesem Monster. Aber ich finde es toll, wie du gerade sagst, es geht um die Stadt, es geht um die Perspektivlosigkeit. Da findet jeder was drin, da bringt jeder auch was mit hinein, weil das eigentlich schon fast mehr Coming-of-Age-Indie-Film ist, als jetzt wirklich irgendwie klassisch Horrormonster und nachher werden Leute irgendwie aufgeschlitzt.
Guck ich mir auf jeden Fall an.
Gibt's halt auch, aber es ist halt so, der arbeitet auf ganz anderen Ebenen dabei.
Ich müsste, glaube ich, noch ein bisschen was zu Edward hören.
Darf ich auch noch selber was zu Edward sagen?
Na klar.
Genau, was ich auch noch sagen wollte ist, was auch ganz interessant ist, ich meine, Edward kommt dann in dieser Welt an und arbeitet irgendwie auch mit seinen Scherenhänden. Aber was man total als Zuschauer vergisst, ist eben, dass er diese Scherenhände hat plötzlich. Und auch diese, ich meine, das ist, ich wiederhole einfach mein Wort aus dem letzten Smash Brothers Podcast, ist auch wieder so ein bisschen Huba-Buba-Kaugummi-Vorstand-mäßig, weil es nämlich auch genau diese Farben hat. Und ja, es einfach funktioniert in ganz interessanten Farbschemen, dieses sehr pastellige, und dann kommt eben dieses schwarz gekleidete Edward Scissorhand Personenwesen da rein. Aber was sehen wir im Endeffekt? Diese Figur, die allein ist, keinen richtigen Background hat, irgendwo ankommen will, sich verliebt, man sieht die unglückliche Liebe, diese wahnsinnig traurig erzählte Geschichte von der älteren, wer war das nochmal? Hier, Winona Ryder. Ich habe den Filmnamen jetzt gerade vergessen. Und es nimmt einen einfach mit. Also mich hat das super bewegt. Es bewegt mich immer noch. Und es hat mich anscheinend auch als 7-Jährige oder 8-Jährige bewegt. Nur anders.
Ich muss da ein bisschen nachhaken, weil ich kenne den Film nicht.
Was? Oh.
Lass mich mal kurz eine Frage stellen. Also es geht darum, dass eine eher Außenseiterfigur, vielleicht kann man ihn sogar auch als Freak bezeichnen, in einer märchenhaften Welt, die vielleicht auch die ein oder andere dunkle Seite, dunkle
es
Züge hat.
Es ist keine
hat.
Märchenhafte Welt. Also es ist jetzt das einzige Element, was de facto märchenhaft in Anführungszeichen ist, dass Edward anstatt Händen Scheren hat. Das ist das Allereinzige.
Also darf ich auch?
Um eine ganz kurze. Also ja, es ist eher eine unwirkliche Welt oder.
Nö, es ist eine Vorstadt. Ne? Überzeichnet, es ist überzeichnet, aber es ist eine Vorstadtwelt. Und mit einem großen Herrenhaus, was es ja durchaus auch geben kann,
Ja, aber das ist ja ein fantastisches Element.
Ja, es ist alles normal,
bis genau. Auf diesen einen jungen Mann mit den Scherenhänden. Ja. Ist das nicht?
Das heißt, es ist also nicht wie jeder Burton-Film, sondern es ist dann doch noch ein bisschen anders, weil ja. Burton-Filme genau nach diesem Muster immer funktionieren.
Ich weiß, Burton-Relikt, guter Burton-Film. Ich habe hier ein Herz gemacht, weil ich mag auch den Burton. Ich lese mal vor, wie ich die Prämisse geschildert habe. Junger Mann mit Scherenhänden wird von Avos Vertreterin in dunklem Schloss Dachboden gefunden und mit nach Hause genommen in die Vorstadt, um dort zu leben.
Aber ist das nicht einfach Tim Burton, der eine Metapher versucht hat zu finden dafür, dass er anders natürlich. Ist und das dass ist wir, wenn wir uns anders ja. fühlen als ja. alle anderen Normalen, genau. dass wir uns genau in dem Moment, dass das die perfekte ja. Trost-, Projektions- und Überlebensfläche ist und dass wir hoffen, dass uns irgendjemand dann doch wieder in die Gesellschaft aufnimmt, ja, der trotzdem nicht dämlich oder scheiße ja, ist,
auch ja in der meine, Gesellschaft wenn wir das Ende vom Film sehen, das klappt überhaupt nicht. Edward endet wieder allein auf dem Schloss, ist einsam, die Liebe funktioniert nicht, das ist alles sehr tragisch, aber natürlich ist es eine Projektion von Burtons Kindheit, Burtons Leben in der Vorstadt auf diesen Film. Das ist in sehr vielen, den meisten Burton-Filmen ist das so, aber das irgendwie, wir wollen uns ja nur den einen Film anschauen, nicht Burtons leider doch nicht so große Kreativität, wie ich vor 10 Jahren
mein Argument wäre, ich kenne den Film ja halt nicht, deswegen würde ich halt
die Musik ist auch
aus
sehr
der,
gut.
aus der Hüfte und der Entfernung eben sagen, dass eben der gute Film fehlt. Die der Prämisse Film ist sehr abgefahren.
Gut. Aber die Prämisse ist eher abgefahren oder absurd. Ich finde, ihr habt vielleicht die besseren Filme, aber ich habe die dämlichere Prämisse.
Ich finde, ich habe auch eine dämliche Prämisse. Ich meine, hallo, ein Kerl mit Scherenhänden, das ist dämlich.
Ich finde, ich habe den besten Film in der Runde, sorry.
Ich finde, ich habe den besten Film und die dämlichste Prämisse. Wie gesagt, zwischen absurd und lächerlich ist da nur ein schmaler Grat. Und zack, bumm, es hat funktioniert.
So, Henning, sag mal.
Es ist schön, dass was ihr alle so findet und komischerweise findet auch irgendwie jeder sein eigenes sehr gut. Das ist
also seins ist okay. Also ich habe gerade auch Thomas gezeigt. Okay ist.
Ja, es ist aber also ich muss erst einmal sagen, dass ich ja Christian, du hast den Begriff Prämisse sehr weit gedehnt. Es waren eher der Produktionsrahmen.
Wir sind alle damals ins Kino gegangen mit der Prämisse, das ist ein Film über Facebook. Ich finde, das zählt.
Ja, aber ich gehe jetzt ja vor allem auf die Argumente ein. Ich fand, da hat vor allem Thomas auch und auch Anne beide gesagt, naja, ein Film über Facebook, über den Macher. Thomas hat ganz stark herausgearbeitet, es war zu dem Zeitpunkt total up to date. Warum sollte man das nicht machen? Es klingt erfolgsversprechend von allen Seiten. Da wurde dir leider ein bisschen Wasser abgegraben. Deshalb war Social Network bei mir leider so ein bisschen raus. Ja, eure Prämissen sind beide wirklich, also ich finde, Thomas' Definition fand ich auch sozusagen die herausstechendste, sozusagen die Prämisse ist die Grundidee des Films, aus der heraus er sich ausarbeiten kann, aber das ist auf jeden Fall sozusagen die Wurzel, aus der er kommt. Und so gesehen waren beide da wirklich sehr absurd, ein Junge mit Scherenhänden.
Dämlichkeitscheck.
Oder der Fluch durch Sex. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal erstmal aus meiner Perspektive fand ich den Fluch durch Sex, glaube ich, erstmal auf Anhieb etwas dämlicher. Aber das hat, deshalb, beide haben herausgearbeitet, dass der Film sehr gut ist, dass der Film trotz dieser Prämisse etwas erzählt, was einem sehr nahe geht. Bei It Follows, er war schwer zu greifen. Es wurde ihm unterstellt.
Hast du ihn gesehen?
Ich habe ihn nicht gesehen.
Mhm. Jetzt sei ruhig.
Gucke ich demnächst mit an.
Ich finde, das ist wichtig, um zu wissen,
wie er sehr spannend. Christian ist gerade sehr spannend. Das ist gerade sehr spannend für mich und Thomas, ja?
So. Wow. Genau, deshalb fand ich es sehr schwierig, weil es wurde ihm jetzt vorgeworfen, dass er die Interpretation zu offen lässt. Nichtsdestotrotz ist die Frage, ob die Interpretation überhaupt wichtig ist für die Frage nach einem guten Film mit einer dämlichen Prämisse. Bei Anne hat Thomas hingegen gesagt, dass die Prämisse nicht wirklich dämlich ist in dem Sinne, sondern eher in den absurden Bereich ging. Ich glaube, das war auch was Ähnliches, in was Christian sich so reinfragen wollte, als er dann gesagt hat, ja, was ist denn da jetzt fantastisch oder ist es eine fantastische Welt? Ich fand da beide Filme wirklich sehr gute Beispiele und sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ich würde um eine kleine Tendenz zu Thomas tendieren. Einfach, weil du da.
Weil ich eine Frau bin wahrscheinlich.
Ja, das stimmt. Das ist alles, das sind die einzigen Gründe.
Das habe ich ihn aus der Bahn geworfen, sorry.
Anne spielt halt, was sie hat. Aber
steht halt 20 Mal bei Henninger auf dem Zettel, Frau.
Ich habe so gute Argumente. Das ist immer so Argument,
Klammer auf, Weiblichkeitszeichen, ja, Klammer
wirklich.
Zu. Ja.
Ich Nein. hatte die besseren Argumente.
Ich bin ja schon raus aus der Nähe. Und Henning ist ja dabei, den Punkt, glaube ich, an Thomas zu geben.
Ja.
Ich finde auch, dass tatsächlich, also dass du genau ein Schwarze getroffen hast, weil es dann doch dämlicher ist. Weil der Edward mit den Scherenhänden ist halt irgendwie, Das, also, das ist so eine klassische Filmprämisse irgendwie. Das ist mir
und das
nicht
könnte
so
man sogar im Rahmen von Tim Burton schon wieder sagen, naja, ein Tim Burton-Film. Da gehe ich, was?
Nee, das darf man ja nicht dazu sagen. Das muss ja die Handlungsprämisse sein.
Ja, aber ja, klar, richtig. Aber, ja, das stimmt. Aber ich meine nur so an sich Johnny Depp mit Shannon. Ja gut, aus der heutigen Perspektive würde man sagen.
Obwohl
ja,
ich da auch nochmal, also außer Wertung möchte ich, Film, ja, außer Wertung möchte ich dazu sagen, dass ein Horrorgenre auch nochmal ein bisschen leichter zu brechen ist und da ein bisschen was anderes zu machen.
Also das stimmt.
Unbedingt ein tragisches, modernes Märchen ja, mit absurden Elementen. Das möchte ich dazu nochmal sagen. Schaut mir trotzdem an, dann schreibe ich euch.
Okay, damit geht auch dieser Punkt an Thomas. Thomas, Thomas führt bereits mit 3
Wow,
Punkten.
Henning hatte ja vorhin eine ganz unvoreingenommene Prognose.
Hey. So.
Damit bist du nur sauer, weil du jetzt noch nicht in der Runde durch bist.
Natürlich bin ich sauer. Ich will doch, okay. Es gibt jetzt die Tabelle, hast du es nicht gehört? Man kann am Ende einen goldenen Pokal aus Schokolade gewinnen. Den möchte ich natürlich gerne.
Das habe ich schon gehört, ja.
Schokolade? Das motiviert mich jetzt.
Aber ich habe.
Du hast doch schon gewonnen.
Da kann ich dir kurz nachhaken. Also ich habe mir übrigens eine Finalrunde vorgestellt, in der alle Kandidaten da sind. Und das ist so eine Art Battle Royale. Und es geht darum, wer als letztes am Ende des Tages noch am Tisch sitzt. Und der Vorteil der Punkte ist dann, dass der...
Wie viel Schnaps ist
können da? Wir, genau, Schnaps und körperliche Gewalt.
Ah, so danke. Der Vorteil ist da, dass der mit den meisten Punkten als letztes an den Tisch kommt und der mit den wenigsten Punkten am frühesten an den Tisch. Das heißt, der am frühesten an den Tisch sitzt, muss am meisten Runden verteidigen, um am Ende noch stehen zu können.
Das ist cool.
Das bedeutet also, dass die Punkte ein Vorsprung sind, aber keine komplette Wertung für das Endspiel. Das möchte ich damit sagen, ja? Also nur mal das... zu dem, was ich auf lange Sicht hier vorhabe.
Ich finde, so. Du bist sehr kreativ und es hört sich spannend an und ich finde es toll.
Dankeschön.
Schleimerin.
Damit kommen wir jetzt aber auch zur letzten Runde, zur letzten regulären Runde. Ja, Thomas, du bist in den Blitzfragerunden schon dabei, kannst schon mal deine argumentativen Muskeln so ein bisschen dehnen, weil da heißt es wirklich aus der Pistole schießen. Und Anne und Christian, bei euch geht es jetzt ein bisschen um die Wurst. Die Runde kann auch an Thomas nochmal gehen, dann würde es zu einer Blitzfragerunde zwischen Christian und Anne gehen. Das nur mal so nebenbei. Wir kommen zu unserer letzten regulären Frage.
Ich bin
und
verwirrt.
Wir haben ja, ich habe es schon öfter erwähnt, jeder der Kandidaten hat auch immer die Chance, eine Frage selbst vorzuschlagen.
Das muss ich auf jeden Fall, glaube ich, machen.
Wieder einmal wurde es nur von einem Kandidaten gemacht, was bis jetzt, glaube ich, in jeder Episode so ist. Und diesmal war es Thomas. Und Thomas hat eine Frage gestellt, die, glaube ich, ein bisschen Recherche benötigt, aber die ich wirklich sehr interessant finde. Und die Frage lautet, welcher zwar geplante Film, aber nie gedrehte Film müsste trotzdem am ehesten umgesetzt werden? Und Anne fängt an.
Ich fange an mit meinem großartigen Film. Und zwar möchte ich gerne sehen The Prototype. Na, sagt euch der was? Nein. Genau, auf jeden Fall ist das ein eigentlich für 2013 geplanter Sci-Fi-Action-Film gewesen von Andrew Will. Ich habe auch einige Trailer schon dazu gesehen und der Film ist dann ganz mysteriöserweise einfach in der Versenkung verschwunden. Er ist einfach verschwunden und ich habe mich da damals sehr drauf gefreut, weil ich mich immer über Sci-Fi-Filme freue, weil das einfach mein Lieblingsgenre ist. Genau, und da ging es auch noch um Roboter, ich liebe Roboter, und um humanoide Roboter, wo man Gehirne reintransferieren kann und so ein bisschen über Mensch-Maschinen-Debakel. Und genau, damals gab es noch keinen Ex-Machina, möchte ich dazu sagen. und ganz viel Action. Action ist auch cool. So, genau. Und dann habe ich den zwischendrin so ein bisschen vergessen. Und dann habe ich mich lustigerweise vor 2 Wochen mit einem Kumpel drüber unterhalten, der den Film, also der da auch ganz heiß drauf war. Und wir sagten, wo ist denn der eigentlich? Dann habe ich gegoogelt und ist dann in der Produktion stecken geblieben und wurde abgesäbelt. Und ich würde ihn einfach noch gern sehen, weil ich fand irgendwie dieser Prototype-Roboter sah cool aus, sah spannend aus, die Szenen waren, ja, also ich habe durch die Trailer schon ein bisschen minimalist Einblick bekommen. Es ist kein Hochglanz, super geiler Hollywood-Schinken, bisschen independent, vielleicht auch ein bisschen trashig, aber Trash kann ja, wie wir alle wissen, auch sehr, sehr gut sein. Genau, die Action fand ich super. Ich würde ihn einfach gern sehen. Und weil ich eine Frau bin, kann ich mit meiner Emotionalität da einfach sehr gut argumentieren. Ich bin sehr emotional. Ich will den Film gern sehen.
Ja, es gibt jetzt wieder Minuspunkte bei Henning auf dem Zettel. Der hat schon wieder 3-mal Frau, Frau, Frau geschrieben.
Das ist okay. Ich glaube, ich werde hier nur eingeladen für den
Spaß. Was mir hier unterstellt wird. Ja. Also.
Ich sehe das doch von dir, Henning. Das ist doch eindeutig.
Thomas.
Ja, ich habe mir den Film ausgesucht, der nicht gedreht wurde und deswegen ist John Belushi gestorben. Das ist Moon Over Miami. Und zwar hat Louis Malle die Idee gehabt, einen Film zu drehen über die Abscam-Story. Also es geht darum, dass das FBI Leute reingelegt hat, von denen sie geglaubt hat, dass, also Politiker zum Beispiel und Behördenvertreter, von denen sie gedacht hat, die sind korrupt. Und es ist tatsächlich so passiert bei dieser Abscam-Story, dass sie dann einen total durchgeknallten Typen, der hat sich dann als Scheich ausgegeben und hat dann mit Geld um sich geworfen und hat diese Leute dann tatsächlich bestochen und korrumpiert. Und das halt vor den laufenden Tonbändern des FBI. Und es sind auch wirklich einige, sogar Senatoren damals, verhaftet worden. Das ist eine total geile Geschichte und Moon Over Miami sollte der Film heißen, den Louis Malle dann gedreht hat und er wollte eben diesen Betrüger besetzen und er wollte als Counterpart, als Buddy, als einen Buddy, der ganz, ganz anders ist, einen überkorrekten FBI-Agenten haben und er wollte eben dafür Dan Aykroyd haben und John Belushi als den Typ, der sich da mit seinen Tricksereien immer verkleidet und die korrupten Jungs reinlegt. Der Film ist nicht zustande gekommen, weil sie ein bisschen zu lange gebraucht haben und dann der goldene Schuss von John Belushi dazwischen kam. Und es gibt eine, das muss ich gerade hier vorlesen, es gibt von Bob Woodward eine Biografie über John Belushi und da zitiert er Louis Malle, der sagt, wären wir mit dem Drehbuch schneller gewesen, hätte ihm das vielleicht das Leben gerettet. Wenn er gearbeitet hätte, wäre das mit der Überdosis wahrscheinlich nicht passiert. Naja, das will ich nicht drauf rumreiten, aber der Film an sich hört sich ja für mich an wie Wag the Dog mit noch geileren Schauspielern wie Wag the Dog als Buddy-Film sozusagen. Und da ich eine totale Schwäche habe für sowohl lustige als auch politische Filme, wäre das echt ein totaler Knaller. American Hustle nimmt diese Idee auf, aber setzt es halt nicht so um, also es baut auch auf der Abscam-Story auf, aber setzt es nicht so um, wie Louis Malle das als Buddy-Film gedacht hatte. Das ist der Film, von dem ich mir wirklich wünschen würde, dass er gemacht worden wäre. Und ich denke immer nach, wenn man ihn jetzt nochmal machen könnte, mit wem könnte man das machen? Wer würde nochmal, so wie John Belushi und Dan Aykroyd, nochmal so zwei extrem starke Präsenzen, die genau auf diese beiden Figuren passen, nochmal liefern können? Das bleibt für mich ein Rätsel, weil mir keine Figuren einfallen, keine Schauspieler einfallen, die das jetzt momentan so transportieren würden.
Christian.
Jo, mein Film ist ein Film, der auch ganz stark in seiner Zeit verankert ist, der auch nicht mehr gemacht werden kann, der einfach, ja, es braucht eine Zeitmaschine, es muss so sein wie damals.
Sag jetzt.
Ich würde nämlich sehr gerne den Film Superman Lives sehen. Ich hätte ihn gerne in meinem Regal, ich hätte ihn gerne in meinem DVD-Player, ich hätte ihn vielleicht sogar gerne als Kind im Kino gesehen, das weiß ich gar nicht so genau. Aber eine riesengroße Geschichte, eine riesengroße Legende. Das Superman-Franchise ist mit dem Jahr 87 tot. Der letzte Film, der vierte Film, der auch wirklich sehr, sehr furchtbar ist, hat das alles ziemlich verbrannt. So, und dann sind wir Mitte der 90er, Hollywood versucht die ganze Zeit, das Ding wieder irgendwie hochzufahren, dann haben sie einen Glücksgriff mit Batman und eben auch mit eben erwähnten Tim Burton und der übernimmt dann oder soll das Superman-Franchise übernehmen mit Superman Lives. Also wir haben erstmal Tim Burton schon dabei, der ja eben diese Außenseiterrolle, diese Freakshow, all diese Geschichten da natürlich dann auch...
90er war seine Zeit bestimmt.
Ja, und das sage ich auch als jemanden, der Tim Burton überhaupt nicht mag. Ja, immer weniger mag. Ich will aber trotzdem sehen, was Burton aus diesem Superman gemacht hätte, weil das halt etwas Eigenes, etwas anderes gewesen wäre. Und es geht eben auch nicht darum, dass es ein guter Film ist, ganz im Gegenteil. Aber der ist halt so abgefahren in der Prämisse und in den Bildern und in der Produktion. Wir haben Nicolas Cage als Superman, der in der Hauptrolle gecastet wurde. Oh. Da gab es auch im Laufe der Jahre das ein oder andere Foto von einem Kostüm, von einer Kostümanprobe. Klar, die Beleuchtung stimmt nicht und das ist alles ein komischer Winkel. Aber Nicolas Cage als Superman ist eine Sache, die ich definitiv in meinem Regal gerne gehabt hätte. Dann muss man auch noch dazu sagen, wir sind Mitte der 90er mit dem Ding. Ich glaube, irgendwie 94, 95, auf jeden Fall nach dem zweiten Batman war das. Und man muss wissen, dass der Superman in den 90ern, also im Jahr, ich glaube, 93, haben sie ihn in den Comics umgebracht. Und das, was danach passiert ist und eigentlich auch schon dabei passiert ist, ist ziemlich großer Müll und ziemlich großer Quatschkram. Dann der Superman, der nach irgendwie einem Jahr in den Comics zurückkam, hatte eine lange schwarze Matte und war irgendwie auf cool getrimmt und MTV-Generation. Man musste Superman verzweifelt auf cool trimmen in den 90ern und das ging halt überhaupt nicht klar. Und diese Grundlage bildete, glaube ich, das, was sie auch mit dem Film versucht hätten. Denn Nicolas Cage hatte da auch in diesen Kostümproben so eine lange schwarze Matte und eben Nicolas Cage als Superman. So, und das wäre halt schon mal total heiß gewesen, einfach diesen, also ich glaube, wenn es diesen Film gegeben hätte, es hätte nie wieder einen Film gegeben, der so sehr 90er spricht, wie eben dieser Film. Und da muss man auch noch dazu wissen, da gibt's halt sehr, sehr tolle Geschichten von Kevin Smith auf YouTube, wie er erzählt, wie er, glaube ich, schon danach ein Drehbuch irgendwie umschreiben sollte, also nicht das zu Superman Lives, aber das war wohl auch ziemlich große Grütze und dann hat er sich mit Produzenten da zusammengesetzt und dieser Produzent John Peters hat mal so gar keine Ahnung von Superman und hat zu Kevin Smith gesagt, also ich will, dass der Typ irgendwie kein Kostüm hat, ich will auch nicht, dass der fliegt und am Ende muss er eine große Spinne bekämpfen. Das ist so meine Voraussetzung für das Drehbuch und diese Leute waren in der Verantwortung für Superman und als Kevin Smith dann irgendwie auch das Drehbuch gepitcht hat und vorgelesen hat und immer wieder von Kal-El geredet hat, hat dieser Produzent irgendwann so mal irgendwie nach dem 10. Mal zu ihm gesagt, wer ist eigentlich dieser Kal-El? Was soll das eigentlich? Von wem redest du da? So, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt tolle Bilder, es gibt tolle Konzeptzeichnungen, es gibt auch eine Dokumentation, die ich leider bis heute noch nicht gesehen habe zu diesem Film. Ich glaube, die heißt irgendwie The Death of Superman Lives, What Happened, irgendwie sowas, so ein bisschen Indie produziert, die will ich mir unbedingt nochmal anschauen. Da haben sie wohl auch ein paar Sachen animiert, viele Interviews geführt. Das klingt einfach wahnsinnig heiß und wahnsinnig interessant, weil eigen und wie gesagt so in den 90ern verankert und ich glaube, da ist uns auch wirklich, da ist ein Zeitdokument an uns verloren gegangen. Unabhängig davon, ich glaube noch nicht mal, dass es gut gewesen wäre. Ich glaube, das hätte auch dafür gesorgt, dass wir nie wieder einen Superman im Kino gehabt hätten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlimmer gewesen wäre, als das, was Zack Snyder heutzutage draus macht und deswegen will ich das unbedingt sehen.
Dann bitteschön.
Nicolas Cage ist auch total committed gewesen zu der Rolle. Ist es richtig?
Sein Sohn hat er Kal-El genannt. Sein Erstgeborenen. Also der ist ein riesengroßer Superman-Fan.
Und hat er sich nicht, eigentlich hast du ja Nicolas Coppola, oder? Weil er ja aus dieser Dynastie stammt. Und er hat sich Cage genannt nach dem Marvel-Superhelden Luke Cage. Also mehr dedicated zu dieser Rolle kann man eigentlich überhaupt gar nicht sein. Und ich war mir absolut sicher, dass du diesen Film nimmst bei dieser Frage.
Definitiv. Kann ich einfach Christians Film sehen wollen und ich sag nichts mehr zu meinem Prototype.
Ich hatte zu Prototype die Frage, hast du was über das gedachte Cast gesagt? Weil bei solchen Filmen ist natürlich immer, dass das Cast oder manchmal ist es der Regisseur oder sonst irgendwie die handelnden Personen also besonders wichtig.
Also ich muss dazu sagen, ich habe einfach, ich habe nicht besonders viel recherchiert, hatte die Woche nicht viel Zeit und habe einfach das genommen, was mir tatsächlich direkt eingefallen ist, nämlich einen Film. genau und ja. Hätte ich Bock drauf gehabt, das zu sehen, aber da ich habe, wie gesagt, alle Argumente schon rausgeschossen. Ich werfe gerade, wie sagt man, die Fliege ins Korn? Die Flinte.
Deswegen wolltest du auch in der Runde davor den Punkt haben.
Ich hatte bei den vier, ich hatte vier sehr gute Filme und ich finde, ich habe sehr gut argumentiert. Henning, denk darüber nach. Ja gut, und bei Nummer 5 lebt in meinem Fall nicht. Oh. Ja, sorry, ist halt so. Ich meine, muss ich ganz ehrlich sagen.
War ein guter Gag, aber wir müssen, glaube ich, ein bisschen mehr über die anderen beiden Filme hören.
Go also, for it!
Ich habe jetzt total Lust, diesen Superman-Film
ich
zu
auch.
Sehen. Das, also.
Ich auch.
Christian hat uns, glaube ich, angesteckt jetzt, oder?
Ja.
Also das schon.
Und Thomas ist auch nicht in Gefahr, weil der hat eh schon 3 Punkte. Ja.
Ach Mensch. Das ist aber echt lieb von euch beiden, also von Anne und Thomas, wie ihr quasi Christian schon ins Finale schubst. Und ja.
Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist.
Und damit hast du uns mit deinem langhaarigen Nicolas Cage Echt?
Übrigens, aber da war so viel Passion, wie er das erzählt hat. Ich habe den Film vor mir gesehen.
Ja, genau. Witzig, ne? Wusste ich gar nicht mit Kal-El, dass der seinen Sohn Kal-El genannt hat. Oh. Er hat mich dann Kevin Smith, der ja seine Tochter Harley Quinn genannt hat.
Aber lustigerweise hat irgendwie Nicolas Cage auch, ist noch gar nicht so lange her, eine Erstausgabe von Action Comics, also wo Superman das erste Mal auftauchte, verkaufen müssen, irgendwie wegen Schulden, und dadurch ist dann wieder der Marktwert dieser Ausgabe nach oben geschossen, weil die Dinger halt nicht irgendwie verkauft werden, und der hat irgendwie, glaube ich, 2 Millionen oder 2,5 Millionen oder so gekriegt.
Ich hätte gerne irgendwann einen Film von den Kindern von Robin Williams, Nicolas Cage und Kevin Smith, und das sind dann Harley Quinn, Zelda und Kal-El. Die bitte als diese Rollen in ihrem Film Abenteuer erleben müssen.
Ja, und was für ein Filmuniversum wäre das?
Das wäre das Nintendo. Nintendo DC.
Wie viele Kinder gibt es wohl, die Nintendo heißen? Bestimmt auch ein paar.
Ja,
ich war übrigens sicher, dass Anne Dune von Jodorowsky nimmt, wo ich dachte, das sei so in Science-Fiction-Nerd-Kreisen der Film Nummer 1,
den man vermisst. Wäre auch besser gewesen, aber ich hatte, wie gesagt, nicht so viel Zeit. Und ja.
Naja, so ist es dann.
Das ist jetzt auch okay.
Damit geht der Punkt an Christian. Und Christian und Thomas sind in den Blitzfragerunden dabei. Aber Anne, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir in diesen Blitzfragerunden...
Nö, ich finde nämlich, ich habe 2 Punkte weniger, als ich eigentlich hätte haben sollen. Okay. Manchmal natürlich.
Ich würde mich trotzdem sehr freuen, wenn du mir als Nebenjurorin zur Seite stehen würdest. Für alle, die es nicht wissen, wir sind jetzt in den Blitzfragerunden. Christian und Thomas müssen in diesen Fragen beantworten, die sie eben noch nicht kennen. Und zwar im Blitzverfahren. Und die erste, also sie haben jeweils 2 Runden Zeit. Der als erstes seine Antwort nennt, darf als erstes anfangen, liefert ein 20-sekündiges Plädoyer, dann der andere mit 20 Sekunden und dann nochmal in einer zweiten Runde hat jeder nochmal 10 Sekunden Zeit. Und wir fangen an mit einer Frage, mit der ich immer gerne anfange. Stellt euch vor, ihr geht mal wieder in die Videothek eures Vertrauens und alle guten Filme sind sozusagen ausgeliehen und ihr habt nur noch den Krabbeltisch, aber ihr wollt unbedingt einen guten Film gucken. Und da denke ich mir gerade nach diesen weiblichen Rollenvorbildern, stellt euch vor, da liegen nur noch 2 DVDs. Welche greift ihr euch? Natürlich Blond oder Plötzlich Prinzessin?
Plötzlich Prinzessin.
Christian hat Plötzlich Prinzessin.
Ich nehme natürlich Blond.
Das ist eine gute Wahl. Und Christian fängt an.
Ich kenne sie beide nicht. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich kann nur den Titel nehmen. Und Plötzlich Prinzessin zu werden, ist doch super.
Ich habe beide gesehen, beide triefen so vor Klischees, und ich glaube, Plötzlich Prinzessin ist noch um einen großen Zacken brutaler und schlimmer als Natürlich Blond.
Okay, damit hat Thomas schon seine 7-sekündige Antwort geantwortet. Jetzt hat jeder von euch nochmal 10 Sekunden. Wollt ihr die nochmal nutzen?
Ja,
Christian?
Also ich vermute, dass Natürlich Blond aufgrund des Titels so ein bisschen frauenfeindlicher ist als Plötzlich Prinzessin, weil das kann ja jedem mal passieren, plötzlich Prinzessin zu werden.
Ich glaube, bei Natürlich Blond kann man eine Rosa-Allergie kriegen.
Können wir auch keinen Punkt geben? Als Jurorin?
Sie sind beide sehr schlimm, ja.
Nein, aber de facto ist natürlich, ich meine, darf ich denn, du darfst.
Ja, Anne, was wärst du zu sagen?
Also ich finde, Thomas hatte den besseren Film, ganz klar deswegen, weil ich meine, Natürlich Blond, muss man dazu sagen, ist Reese Witherspoon, die eine Staranwältin spielt, die sehr, sehr klug und wahnsinnig begabt ist in dem, was sie tut. Und aber ja, sie ist rosa angezogen, ist blond, hat ein Hündchen und bedient da sehr viele Klischees, aber sie funktioniert eben auch in dieser oft männerdominierten Anwaltsszene und wird da trotzdem Staranwältin.
Okay, damit kann ich ja nicht wissen.
Nein, aber ich finde, ihr hattet trotzdem, also ich meine, ich finde es halt krass, weil Thomas hat die beiden Filme gesehen und hatte keine Argumente und du hattest keine Argumente, weil du die Filme nicht gesehen hast. Aber gut,
ja. Kann ich die beiden Filme nicht liegen lassen, nach Hause gehen und Netflix gucken oder
nein.
Was?
Ja, ich weiß, okay, Anne, du hast auf jeden Fall recht, wer den besseren Film hatte, aber wir müssen ja auf die Argumente
aber gehen. Aber sie hatten beide keine Argumente.
Sie hatten beide also keine Argumente.
Lass uns ihnen doch einfach keine Punkte geben.
Beide wollten eigentlich nach Hause gehen und ein gutes Buch lesen.
Aber was wiegt denn schwerer? Nee. Man möchte plötzlich eine Prinzessin sein. Was war Thomas' Argument nochmal?
Boah, ich weiß es schon selbst
ja,
nicht mehr.
Boah, geht ja, okay. Damit also geht der Punkt gerade so an Christian, aber nicht verdient.
Also ich hätte ja...
Also wie damals vorhin, in der Schule, Henning.
Du hast vorhin 2 Punkte vergeben, ich hätte de facto einfach keinen vergeben.
Ja, das ist ich meine, es ist eine Frage, die darauf abzielt, dass Filme schlecht sind, so gesehen. Ja, das ist der Punkt. Naja, damit steht es 3-3 zwischen Christian und Thomas. Und wir kommen zur nächsten Frage. Welches ist das beste sprechende Tier der Filmwelt?
Ich gebe diesen Punkt direkt ab, weil ich eine totale Allergie habe gegen sprechende Tiere. Und ganz ehrlich, ich möchte mit dieser Frage keinen Punkt, aber ich glaube, es gibt bestimmt
Beispiele. Ich will den Punkt Beispiel auch nicht haben, wenn nicht sein. Das ist doch.
Dann gib mir noch einen Punkt. Ich nehme hier, wo die wilden Kerle wohnen. Das sind, weitestens sind es auch Tiere, oder? Das sind toll. Das
sind wilde
Kerle. Nein, ich könnte doch, halt, ich habe noch 10 Sekunden.
Ja, also hast du jetzt noch eine Antwort? Du hast insgesamt, wenn es losgeht, hast du einmal 20 Sekunden und dann, ja. Also hast du doch eine Antwort?
Die Häsin aus Zoomania, wenn ich eine aussuchen würde, dann würde ich die. Die ist nämlich cool und die kneift die Arschbacken zusammen. Und
naja, also das ist nur deine Antwort, ja? Christian, würdest du da mithalten wollen oder gibst du den Punkt an Thomas?
Ich habe mir jetzt gerade Simba aufgeschrieben.
Simba von Christian. Okay, Thomas, damit hast du 20 Sekunden Zeit für die Häsin aus Zoomania ab jetzt.
Mein Gott, das ist eine, die sich total durchsetzen muss. Ihre Eltern verstehen sie nicht und sie kommt in die große Stadt und sie muss sich gegen alle anderen durchsetzen, gegen die Männer durchsetzen und gegen den Staat und die Gesellschaft und überhaupt. Und sie ist nur eine kleine Häsin und sie packt es.
Okay. Und Christian?
Also zumindest, glaube ich, unterstelle ich jetzt einfach mal 3 Leuten von diesen 4 am Tisch, dass Simba sehr wichtig für die eigene Erziehung war und für den eigenen Wertekanon und Wertekodex und wir deshalb... Nicht? Okay, dann nicht.
Das war mein erster Kinofilm.
Okay, Thomas, du hast noch einmal 10 Sekunden.
Die 10 Sekunden sind einfach geschuldet der Ungeduld gegenüber dem Faultier, diese Heldin super gut rüberbringt.
Ich leg noch einen drauf. Ich fand die Anspielung auf Frozen im Film sehr, sehr gelungen. Ich habe sehr gelacht.
Ich auch tatsächlich.
Ja, damit geht die Runde an Thomas und seine Häsin aus Zoomania. Wenn man auch sagen könnte, er wusste nicht mal den Namen.
Vergessen.
Übrigens, ich habe, glaube ich, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe König der Löwen das erste Mal mit 24 Jahren gesehen.
Bei mir war
König der Löwen. Die wird aber gleich randaliert, Henning.
Das war mein allererster Kinofilm. Noch im alten, in Lauf, das ist da her, eine Kleinstadt, als es das Kino da noch gab.
Glückliche Kindheit. Aber, ne? Christian, ich habe unglaublich Lust, einen König der Löwen aus politischer Perspektive mit dir zusammen zu machen.
Oh ja, da mache ich bitte auch mit, aber ich darf nicht.
Ich habe den so lange nicht mehr geguckt, diesen Film.
Ja, wahrscheinlich ist er erst rein.
Aber ich glaube, so ein Disney-Podcast,
der traurig wäre schon.
Damit steht es 4-3 für Thomas.
Man darf Dinge auch lieben und sie trotzdem kritisch sehen,
würde ich mal sagen.
Was? Nein, nicht im Internet. Doch. Nein, da gibt's nur Hass.
Ist mir egal.
Wir kommen zur nächsten Blitzfrage. Es steht, wie gesagt, 4-3 für Thomas. Welche ist die beste Rolle von Keanu Reeves?
Die beste Rolle von Keanu Reeves ist John Wick.
Christian?
Ted? Er war doch Ted, oder?
Ja.
Gut.
Und, und Thomas, du fängst an.
Ich glaube, John Wick konnte von Keanu Reeves nur so gespielt werden, weil er praktisch alle seine bisherigen Filmrollen mit diesem stoischen und diese Actionrollen mit dem harten, die sind wie ein Panzer um ihn geronnen, bis so viel um ihn herum geronnen war, bis er das Format für John Wick hatte.
Und Christian?
Ja, natürlich absolut ikonisch in der Rolle des Ted. Bill und Ted gehören in jedes Jugendzimmer und ich hoffe auch, dass es einen weiteren Teil geben wird und vor allen Dingen, weil es eben nicht diese Rolle ist, die er in diesen ganzen Actionfilmen später gemacht hat. Und ich glaube, das volle Kanne-Hoshi hebe ich mir noch für die 2. Runde auf.
Und Thomas?
Ich finde, es ist eine Überhöhung von einem Genre, das sich dann endgültig nicht mehr ernst nimmt. Und Keanu Reeves ist vielleicht der Einzige, der noch in der Lage war, diesen Schritt zu machen.
Und Christian?
Man darf nicht unterschätzen, wie schwierig das ist, Timing und Comedy auch wirklich zu haben und auch albern sein zu können. Und das ist wirklich die große Leistung von Keanu Reeves, die er leider nie wieder so bringen durfte.
Christian, hast du noch mal eine ganz schön harte zweite Runde gebracht. Ich fand, man könnte sagen, dass...
Gib doch beiden einen Punkt.
Gutes Comeback, wa?
Dass Thomas vielleicht die leichtere Wahl hatte. Aber ich finde echt, du hast den Ted verdammt gut verteidigt. Ja. Und ich fand vor allem die zweite Runde ziemlich fetzig. Und mit volle Kanne, Hoshi, hast du mich... ich möchte noch nachreichen. Bunt ist das Dasein und granatenstark. Und damit geht ein granatenstarker Punkt an den granatenstarken Christian. Und
aber wir sind uns einig, dass es nicht Neo ist.
Richtig. Ja, ich bin auch stolz auf uns. Bin auch stolz auf uns beide, dass wir nicht Neo genommen haben.
Ja. Wobei man da noch, finde ich, sagen könnte, dass die Rolle ja besser ist als die Filme. Naja,
aber ich würde sagen, die Rolle ist gut. Halt die, absolut. Und Keanu Reeves ist super da drin. Und ich mag auch total diese Messias-Geschichte. Das Problem ist nur, dass irgendwie so die Rolle und er da drin, das ist noch nicht so. Also mit John Wick ist das sozusagen noch ein paar Stufen drüber. So
du diese bekommst Verzahnung. Dafür
ja, wir sind noch im Internet, wir können noch mal reden.
Ja. Na gut, wir kommen zur nächsten Frage. Und zwar sind wir gerade, finde ich, wettertechnisch in so einer Zeit, wo ich persönlich nie weiß, wie ich mich richtig anziehen soll. Ja, manchmal sind es so 16 Grad und ich kann im T-Shirt Fahrrad fahren und dann sind es wieder 2 Grad und ich muss die Winterjacke rausholen. Welche ist die nächste Frage, werdet ihr euch fragen? Ja, ganz klar. Welcher ist der beste Film mit einer Jahreszeit im Namen?
Oh, Henning, ey. Oh. Gut.
Winter's Bone.
Winter's Bone von Thomas.
500 Days of Summer.
500 Days of Summer und Thomas fängt an.
Winter's Bone ist ein unglaubliches Sozialdrama mit einer damals noch total unbekannten Jennifer Lawrence. Und ich habe den Film gesehen und wir haben im Freundeskreis direkt danach gesagt, die wird ein Superstar. Von der werden wir noch ganz, ganz viele Filme sehen, weil sie uns total umgehauen hat. Ganz, ganz starker, anspruchsvoller, unglaublich spannender Film über ein gesellschaftliches, wichtiges Thema.
Christian?
500 Days of Summer deshalb, weil er etwas schafft, was nur wenige schaffen. Er ist innovativ in einem Bereich, in einem Genre, das so durchgenudelt ist, bei dem man schon dachte, es gibt keine Innovation mehr, nämlich die romantische Komödie. Es ist ein Film über die Liebe, über das Zusammenkommen und über das Auseinandergehen und die Struktur, in der er das macht, bricht dieses Genre und bricht diesen Film wunderschön auf.
Thomas.
Winter's Bone ist eigentlich ein Film über ein weibliches Rollenvorbild, weil diese Frau, diese junge Frau Verantwortung übernehmen muss und die sehr stark trägt.
Und, Moment, Christian?
Bei 500 Days of Summer kommt das gesamte Paket zusammen. Soundtrack, Besetzung, Spiel, Stimmung. Dieser ganze Film ist eine wunderbare Einheit und es sind nicht nur einzelne Highlights, wie vielleicht bei Winter's Bone durch die Besetzung.
Schwierig. Ich guck mal in Richtung Anne. Was würdest du sagen?
Ich gucke ganz klar Richtung Winter's Bone.
Aufgrund der Argumente?
Riecht ihr das auch? Das riecht befangen hier.
Ich und befangen? Ja, ich bin befangen von mir selbst, weil ich vorhin so tolle Antworten gegeben hätte.
Ich fand beides sehr stark. Ich glaube, ich muss aber zurück auf die Frage gehen. Und Thomas hat in seiner ersten Runde vor allem eine starke Darstellerin präsentiert. Das Rollenvorbild kam erst in der zweiten Runde. Christian hat in der ersten Runde schon sozusagen erstmal gesagt, dass das die Rom-Com wiederbelebt hat. Und in der zweiten Runde hat er den Film insgesamt nochmal von seiner ganzen Machart hervorgehoben. Und um die Frage, welcher ist der beste Film und nicht die beste Hauptdarstellerin.
Aber Thomas hat schon auch, darf ich noch ganz kurz was sagen dazu? Weil er hat nämlich schon auch das Sozialdrama erwähnt, das Setting erwähnt. Also ich finde, das ging auch argumentationstechnisch schon auch Richtung...
Ja. Also
nicht nur die Darstellerin, aber ich, ja.
Es geht für mich um eine Tendenz zu Christian. Damit steht es 5-4. Wir kommen eigentlich zu unserer letzten Frage. Sollte Thomas die jedoch für sich entscheiden können, wird es noch eine Entscheidungsfrage geben, ja? Ich war ja ein bisschen enttäuscht, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass bei meiner Frage nach dem besten Film 2006 ein Film nicht genannt wurde und das war The Prestige. Und deshalb frage ich euch, welcher ist der bessere Darsteller? Christian Bale oder Hugh Jackman?
In dem Film oder generell?
Generell.
Christian Bale.
Okay, damit hat Thomas Christian Bale und Christian Hugh Jackman und Thomas fängt an.
Nicht weinen.
Was mich an Christian Bale total beeindruckt, dass er sein Ziel tatsächlich erreicht, in den Filmen völlig anders zu werden. Dass er bei dem letzten Film, den ich mit ihm gesehen habe, The Big Short, hat er so unglaublich überzeugend diesen durchgeknallten, schon fast autistischen Broker gespielt, der als einer der ganz, ganz wenigen rafft, was passiert.
Christian.
Guter Satz noch.
Nun, was soll ich sagen?
Sexy.
Danke, aber es geht um Hugh Jackman. Ja, um JD zu zitieren, but Hugh Jackman ist Wolverine.
Gut. Thomas, möchtest du deine zweite Runde noch nehmen?
Bei Christian Bale als zweite Runde, was kann ich noch sagen? Oh mein Gott. Dass er die tiefe Stimme bei Batman, dass er die Rolle so ikonisch gefüllt hat.
Und Christian?
Um ganz ernst zu sein, natürlich, Hugh Jackman ist Wolverine und wir haben über 20 Jahre gesehen, wie aus einer blassen Comicfigur jetzt abschließend mit Logan ein tieferes Drama mit einem starken Hauptdarsteller werden kann.
Das war eine gute Argumentation. Leider war deine erste Runde
der. Ich weiß.
Hättest du das sexy Argument, aber es bezieht sich auch nur auf Wolverine.
Dafür habe ich die zweite Runde versaut.
Ja, aber trotzdem hast du mehr die Bandbreite des gesamten Darstellers aufgestellt. Ist vielleicht bei Christian Bale auch leichter als bei Hugh Jackman. Aber auf jeden Fall geht die Runde an Thomas. Damit steht es 5-5.
Visuell hat mir gerade Henning übrigens meinen einzigen Punkt, den ich hatte, weggenommen, weil er seine eigenen Regeln gebrochen hat.
Ich habe nicht mehr genug Perlen
ich
hier.
Ich weiß, weil du vorhin beiden einen Punkt gegeben hast.
Es tut mir leid, Anne. Ja.
Dann nimm mir einen weg.
Das ist okay. Oh,
nee, jetzt mach doch deine Perlen drauf.
Doch, du hast jetzt gleich wieder einen, den du vergeben musst, Henning.
Ja, egal. Nein, so, pass auf. Jetzt kommen wir zur Entscheidungsfrage, ja?
Nicht miteinander bringen.
Schreib mir das hier auf.
Ja. Anne nicht mehr einladen, weil Frauen vorlaut.
Was? Das mache ich nie. Ich werde dich immer wieder einladen.
Ich weiß.
So. Okay, wir kommen zu einer, jetzt zum Ende nochmal zu einer Leserfrage, einer Hörerfrage meine ich, Entschuldigung. Und zwar von KY, die wir hiermit grüßen. Und sie hat einmal gefragt, welcher ist der mächtigste Zauberer der Filmgeschichte?
Oh Gott, ich kann zaubern.
Dr. Strange.
Dr. Strange von Christian.
Gandalf.
Gandalf von Thomas und Christian darf anfangen.
Ich muss auch, wa?
Ja, ja.
Dr. Strange ist der mächtigste, weil er es schafft, gleich alle Paralleldimensionen, die es gibt, aufzumachen, ineinander zu falten und damit über eine einzige Wirklichkeit hinaus zu wirken. Und ich kann mir vorstellen, dass der auch noch in ganz anderen Franchises auftauchen wird, weil der kann es einfach.
Thomas.
Tolkien hat sich eine Figur ausgedacht, die am Anfang so ein bisschen als trotteliger, grau gekleideter Zauberer rüberkommt in einem, eigentlich in einem Kinderbuch. Und je länger diese Geschichten laufen, desto größer und interessanter wird er. Und das Unglaubliche, dass das im Kino, zumindest im ersten Film, aber eigentlich in den ersten drei Filmen, tatsächlich rübergebracht werden konnte und einen perfekten Schauspieler dafür hatte.
Christian.
Mir fällt nicht mehr viel ein, außer vielleicht versuchen, auf Gandalf ein bisschen einzukloppen, weil die Hobbit-Filme nun filmisch nicht so stark waren und er dadurch auch in schwachen Filmen auftaucht.
Und Thomas zum Zweiten.
Zwei sehr starke Zitate. You cannot pass! Und flieht, ihr Narren!
Christian, ich fand deine erste Runde total stark, weil du hast das argumentativ genau richtig aufgezogen. Es ging um den mächtigsten Zauberer und du hast aufgezeigt, warum er mächtig ist. Und hättest du das zum Beispiel durchgezogen, hättest du Gandalf eine wirkliche Konkurrenz stellen können. Er kann Zeit bewegen, er kann Paralleluniversen, er kann das alles beeinflussen. Aber irgendwie wurdest du müde. Und
ich habe es ja schon gesagt in der ersten Runde, warum soll ich das wiederholen?
Ja, aber...
Also ich hatte keine neuen Argumente mehr, außer zu sagen, er ist der mächtigste.
Das mag sein, aber deshalb ging die Runde dann... obwohl er vielleicht gar nicht der mächtigste ist, aber er war gut verteidigt von Thomas. Also Moment, jetzt geht der, hier sind ja eigentlich 5 drauf. Thomas hat damit mit 6-5 Punkten gewonnen.
Mein Gott.
Der Preis geht nach Mainz.
Dankeschön. Gegen die absolute Podcast-Legende Christian Steiner. Das ist ja unglaublich. Danke.
Er knallt mit den Türen.
Aber ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen meinen Kandidaten. Ich fand, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich vor allem bei, nicht vor allem, ich bedanke mich bei allen, aber ich bedanke mich zuerst bei Christian. Und Christian, wenn man dich nicht bei den Cinematic Smash Brothers hören kann, wo findet man dich dann eigentlich?
Im Internet.
Was zwar, ist dieses Internet?
Das ist sag überall doch und da okay. Und groß.
Man muss nur sollte aufpassen. Darüber mal einen Film machen? Wer hat das erfunden?
Man muss nur aufpassen, wo man sich
das
umtreibt.
Das klingt mir zu dämlich.
Oder ich will pluggen, und zwar meinen eigenen Podcast, das ist die Second Unit. Unter secondunit-podcast.de gibt es das jede Woche sehr viel, sehr intensiv über einen Film und einmal im Monat in der Superhero Unit über Superheldenfilme, ein bisschen filmhistorisch aufgezogen. Wir haben jetzt gerade, das müsste jetzt auch bald rauskommen, zu Batman Forever gesprochen und festgestellt, dass Joel Schumacher eigentlich gar nicht Batman kaputt gemacht hat, sondern irgendwie was konsequent weiterführt, was Burton schon angefangen hat. Und da bin ich mal sehr gespannt, was das Internet so sagt, weil alle den ja furchtbar finden.
Wie heißt, dass die Superhelden-Unit dann aus Arne Geider, der auch so eine Podcast-Legende ist, und dir besteht?
Genau, absolut. Grüße an dieser Stelle.
Und Anne, wo findet man dich, wenn man dich nicht hier sitzen hört?
Mich findet man auf Twitter oder auch Instagram und sonst irgendwie unter @animation. Genau, ich bin ja Teil der Serien-Junkies, wie nenne ich uns jetzt? Horde. genau, deswegen freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr auf unserem YouTube-Channel vorbeischaut. Da gibt's wöchentlich unsere Nerdstube zu sehen, wo meistens Felix und Adam, die kennt ihr ja auch alle, über tolle Nerd-Themen diskutieren. Und genau, checkt einfach aus, was es sonst so gibt. Und dann hört natürlich auch die tollen Serien-Junkies-Podcasts. Und ja, ich komme wieder, möchte ich am Ende noch sagen, denn ich habe jetzt schon ganze 2 Punkte in 2 Runden. Und Henning sagt immer, es geht nicht ums Gewinnen, aber ich will irgendwann mal gewinnen.
Und Thomas, wo kann man dich finden, wenn man dich nicht hier hört?
Unter schöne-denken.de. Wir haben so 3 verschiedene Sachen. Wir sind so ein Rudel, das jeden Mittwoch ins Kino geht und direkt danach, ob es stürmt oder schneit, draußen dann gleich den Podcast aufnehmen. Deswegen sind die auch nur so 10 bis 20 Minuten lang. Die andere Sache ist, dass wir immer auf Nippon Connection sind, auf dem besten japanischen Filmfestival der Welt, und da über jeden Film podcasten, damit wir danach die Nerven haben, den nächsten zu gucken. Und die dritte Nummer ist, dass wir versuchen mittlerweile auch lange Podcasts über sehr, sehr gute Filme zu machen. Haben wir jetzt mit Arne Geider zum Beispiel über Andromeda Strain gemacht oder über andere. Also wir stehen da auch immer mehr auf das Crosscasten, dass wir uns also alle andere tolle Leute aus der Film-Podcast-Szene versuchen einzuladen und mit denen das zusammen zu machen.
Sehr schön. Ich bedanke mich natürlich auch wieder bei meinen Zuhörern. Wie ich noch einmal am Anfang gesagt, erwähne ich das nochmal. Ich freue mich sehr, wenn ihr dieses ganze Projekt, solltet ihr es mögen, bei Patreon oder bei iTunes oder irgendwie mit Kommentaren unterstützt. Ja, und nochmal für diese neue Punktewertung nochmal festgehalten. Somit steigt Neuling Thomas mit 3 Punkten in die Tabelle an. Christian kann seinen Vorsprung mit 2 Punkten ausbauen und Anne auch kommt.
Es ist immerhin ein Punkt.
Anne plant das große Comeback.
Ja, und Anne setzt auch noch ihren Vorsprung auch noch
weiter
aus.
Auf jeden Fall. Und ihr würdet mir Genugtuung verschaffen, liebe Leute da draußen auf Twitter, wenn Henning die Fragen raushaut, bitte sagt doch, dass ihr auf jeden Fall mir noch einen Punkt mehr gegeben hättet.
Ja, das könnt ihr gerne
machen. Müsst ihr natürlich nicht, ganz neutral und objektiv.
Es wird ein Sequel geben, die Rache der Anne.
Ja.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall sage ich dann noch einmal danke an meine lieben Gäste, danke an meine lieben Zuhörer und schaltet auch das nächste Mal bei den Cinematic Smash Brothers ein, wenn wir wieder wilde Fragen diskutieren und Punkte verteilen. Und damit sage ich tschüss.
Ahoi.
Tschüssi.
Ciao.